ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche sehr gerne mit Menschen, die einen besonderen Lebensweg haben. So wie mein Gast in dieser Folge, Comedian Toni Bauer.
Talk mit Thies.
Ich würde gar nicht sagen, dass Comedy mein Großtalent ist, Leute zum Lachen bringen mein Großtalent ist, sondern ich glaube, mein Großtalent ist mein Durchhaltevermögen. Stell dir vor, du verkackst dein ganzes Leben und deine Mama streichelt dir über dein Gesicht und sagt, du bist der übelste King. Irgendwann wird das schon. Also sie hat auch dafür gesorgt, dass mein Kopf einfach so ist, wie es ist. Ich mag das Lachen der Menschen so gerne, weil ich selber so viel geweint habe. Ich glaube, das ist das, weshalb ich das auch als schönste Kunstform von allen sehe. Und dann habe ich Oma Zettel geschrieben und auf dem Zettel stand, Oma, mach dir keine Sorgen, ich komme nur heute Abend spät nach Hause. PS, behalt den Zettel, eines Tages bin ich ein Star. Toni mit dem Schlauch, bist du jetzt ein Fallschirmspringer? Du musst sehr gut darauf aufpassen. Das ist das Wichtigste, was du hast.
Das ist Toni Bauer, der aufgewachsen ist in Duisburg-Marxloh mit wenig Geld und einer schweren chronischen Krankheit. Er hat das Kurzdarmsyndrom. In seiner Kindheit musste ein Teil seines Dünndarms entfernt werden. Seitdem trägt er einen Rucksack, aus dem wird er über einen Schlauch mit Nährstoffen versorgt. Als Kind lag er dreimal im Koma, hat extrem viel Zeit in Krankenhäusern verbracht. Viele kennen ihn, weil er bei Let's Dance teilgenommen hat, 2024, allerdings dann aus gesundheitlichen Gründen irgendwann aussteigen musste. Da wurde er so eine Art Publikumsliebling, auf jeden Fall. Oft ist es so ein Spruch, ja, Humor ist eine Waffe, Humor ist eine Überlebensstrategie. Warum das aber bei ihm tatsächlich der Fall ist, das erzählt er in diesem Podcast. Und Toni ist wirklich ein Phänomen. Er versprüht eine unglaubliche Freude und verarbeitet alles Erlebte in seiner Comedy auf der Bühne. Und er genießt jede Minute. Er wohnt ja in Duisburg. Wir haben uns getroffen in Düsseldorf. Und als ich auf dem Weg dorthin war, schickte ich vorsichtshalber noch einmal meine Telefonnummer, falls irgendetwas dazwischen kommt. Wir hatten unsere Verabredung für 11 Uhr. Um 10.50 Uhr ruft mich Toni an und sagt, hallo. Und ich, Toni, wo bist du? Und er, zu Hause. Und ich, wir haben eine Verabredung. Er, echt? Wusste ich nicht. Oh, stand bei mir nicht im Schedule. Er hat sich dann auf den Weg gemacht. Fahrzeit von Duisburg nach Düsseldorf, knapp 30 bis 40 Minuten. Aber so schnell geht das alles bei ihm nicht, wie ihr dann auch gleich hören werdet. Ich bin dann erstmal Mittagessen gegangen und 2 Stunden später kam er dann an. Es wurde eine ganz angenehme, extrem interessante Begegnung, denn Toni kannst du wirklich alles fragen, zu seinem Rucksack und den Krankenhausaufenthalten oder aber auch zum Koma. Das macht dieses Gespräch so hörenswert. Und darüber hinaus ist es natürlich ziemlich witzig. Außerdem möchte man sofort seine Großeltern kennenlernen, bei denen er aufgewachsen ist, und seine Mutter sowieso. Sie alle haben ihn geprägt und durch die schwere Zeit getragen. Und manchmal war es auch andersrum. Ich bin sicher, auch ihr werdet ihn inspirierend finden.
Ein Podcast von SWR3.
Toni Bauer sitzt mir gegenüber.
Hi, danke schön für die Einladung.
Glaube ich.
Du nimmst schon vorweg, darfst du doch nicht machen.
Also das darf ich nicht machen. Nein, der Gesprächspartner zeigt gleich seinem Gegenüber, er hat sich mit seinem Leben beschäftigt.
Ja, sofort. Und das finde ich sehr, sehr gut.
Glaube ich. Du wirst mit deinen eigenen Waffen geschlagen.
Ich merke schon.
Wo kam die Nummer mal her?
Diese Glaub-ich-Nummer?
Ja? Ja,
es war wirklich so. Ich war auf einer Show und da hat mich wirklich ein englischsprachiger Comedian angesagt, den ich schon lange auch kenne. Ne? Es ist nicht so, dass wir uns nicht kennen.
Ja.
Und er hat da vorher 45 Minuten den Raum zersägt, also richtig alles auseinandergespielt, und ich war der Erste. Und dann hat er sich meinen Namen noch aufgeschrieben auf ein Blatt Papier, hat den aber falsch vorgelesen, hat gesagt, hier ist Toby Beaver.
Toby Beaver.
Und dann habe ich mir einfach gedacht, wie hätte der das retten können? Und ich glaube, dass 2 Worte einfach jedes Gespräch retten, wenn man das Gespräch so ein bisschen verkackt.
Ja.
Das ist einfach dieses Glaube ich. Glaube ich am Ende macht aus dem Satz immer den Positiven.
Ja, also du hast das auf der Bühne natürlich schön verwendet. Hat sich das auch so ins echte Leben eingeschlichen, dass du das auch Im echten Leben schon permanent sagst?
Ja, bei mir nicht, aber bei meinen Freunden. Hassan sagt es jedes Mal, also generell alle Freunde, jedes Mal, wenn die irgendwas zu mir sagen und mir auf die Nerven gehen wollen, sagen die danach immer, glaube ich, immer. Das machen die ganze Zeit. Ist schon irgendwie sweet, dass ich das so, ich glaube, dass es war ja auch so, irgendwann ist das ja auch der Traum, ne? Wenn man so früher selber auf dem Schulhof war und dann, keine Ahnung, hat man irgendwelche Comedians da zitiert, hinten in der Raucherecke oder so ein Quatsch. Und dann ist man selbst einer davon und man hat so Sachen, die hängen bleiben, ist schon irgendwie cool, ja.
Was ist bei den Leuten noch hängen geblieben von dir, außer glaube ich zum Beispiel? Was gibt's noch?
Depression ist was für reiche Kinder. Er ist auch stark hängen geblieben. Auch eine schrumpelige Chili ist scharf.
Das ist vom Großvater, oder?
Das ist vom Opa, ja.
Hat er das wirklich gesagt?
Ja, hat er mir mal gesagt.
Alter, voll der Comedy-Lieferant,
ja,
oder?
Ja, ja, ja. Opa ist Maschine. Opa sieht die Welt aus eigenen Augen. Und dann das so ein bisschen für sich zu verwenden, um Comedy zu machen, ist, glaube ich, ganz okay.
Das Lustige ist, ich habe dich wirklich erst vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt. Und zwar durch 10 Seiten im Buch von Horst Lichter.
Nein.
Ja, weil du Horst Lichter sprach von diesem Toni Bauer.
Ja.
Und dann traf ich Horst Lichter und dann sagt er, der Toni Bauer, das ist ein super Typ, den musst du treffen.
Ach,
der müsste zusammenkommen. Der muss immer treffen, das ist ein super Typ. Und seitdem habe ich mir notiert, Toni Bauer.
Ach, sweet.
Und danach habe ich dich dann erst kennengelernt.
Danke, aber liebe Grüße auch an Horst, ist auch ein super Typ. Super, super
ein
Typ.
Ein irrer Typ, oder?
Ja, voll.
Und dass
voll.
Die Kids den auch so abfeiern,
ja,
oder?
Ja.
Ist das nicht sensationell?
Ja. Vor allen Dingen, ich mag, also abgesehen von seinem Charakter, ist sein Modebewusstsein extrem.
Oh.
Also, ich weiß noch, als er zur Goldenen Henne gegangen ist,
ja,
hat der was getragen. Ich würde sagen, das trägt man sonst nur irgendwie in Compton oder so. Der hatte so einen Hut an, Stock und es war schon patemäßig, muss man da an der Stange auch sagen. Also sah schon wild aus, sah schon cool aus.
So, bevor wir in dein Leben eintauchen und in dein kleines Universum, machen wir einen kurzen Steckbrief.
Klar.
Gefühltes Alter.
Meins?
Ja, gefühltes Alter.
17.
Ja, verzogen worden von den Eltern in?
Oma und Opa in Marxloh.
Marxloh, Duisburg. Ja. Ne? Dialekt? Ja, nein.
Ich finde ja, ich spreche Hochdeutsch.
Kannst du Dialekt?
Also, ja, ich rede einfach, wie ich rede. Ich glaube, da kommt zwischendurch so ein Dat-Wat mit durch und so. Und so ein Hasse oder sowas.
Du Hasse.
Ja, ja. Ja.
Ist das schon Dialekt eigentlich?
Ich weiß gar nicht.
Ich weiß auch nicht genau.
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich rede einfach.
Hasse-Wat.
Ich rede einfach so. Ja. Straße. Ich komme ja von da.
Ich rede einfach Straße. Ich gehe Aldi.
Ja, ja. Also bei mir kann auch sein, dass zwischendurch dann einfach mal kein Artikel mitfliegt. Sondern
kriegen wir mehr unter einfach in
okay,
der Zeit.
Ja,
weißt du, das ist ja das Gute bei dir. Man kommt einfach schneller voran. So, geschwänzter Beruf?
Boah, hätte Comedy nicht geklappt, dann weiß ich nicht. Ich kann gar nichts. Also ich kann wirklich nichts. Ich wäre...
Also was ich von dir weiß, du hast ein angefangenes Studium.
Ja, aber ich...
Ja, aber das ist doch was.
Aber ich bin eine Wurst. Also ich war kein guter Student oder so. Ne? Ich habe gepennt in der Vorlesung und so ein Quatsch.
Ja.
Und wenn wir Klausuren geschrieben haben, habe ich einfach geschwätzt. Also ich habe da alles andere gemacht als aufpassen und so. Ich glaube, das wäre richtig schwer geworden mit einem Beruf. Sag ich ehrlich.
Okay, ja, dann muss das einfach so weitergehen.
Ja, ja, ich hoffe, das knallt weiter. Toi, 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 toi.
Ja, und das Selbstbewusstsein ist ja groß genug jetzt noch, dass man auch wirklich glaubt, es geht nochmal die nächsten 20 Jahre.
Ja.
Obwohl, kannst du dir das vorstellen, in 30 Jahren?
Safe.
Und du bist ja erst gefühlt 17 jetzt, in 30 Jahren noch auf der Bühne zu stehen?
Voll geil, ja.
Geil.
Du wirst ja eigentlich, bei Comedy ist ja wie Sport. Du kannst ja nur besser werden. So, das ist ja eigentlich wie... Keine Ahnung, im Fitnessstudio irgendwie trainieren. Wenn du viel trainierst, kriegst du halt größere Muskeln. Und wenn du viel Bühne spielst und viel auf der Bühne bist, umso besser wird ja auch einfach dein Horizont, umso besser wird dein Duktus einfach, der Singsang deiner Worte und sowas, wenn man darauf achtet. Man wird ja einfach immer ein besserer Künstler. So.
Lieblingsort?
Lieblingsort? Wahrscheinlich, Wohnzimmer meiner Oma.
Wohnzimmer von der Oma?
Ja.
Okay.
Finde ich schon sweet dort.
Was ist der coolste Gegenstand im Wohnzimmer von deiner Oma?
Der coolste Gegenstand im mein Comedy-Preis.
Hast du Oma da gelassen?
Ja, Oma gegeben, ja.
Cool. Lieblingswort?
Lieblingswort, unfassbar.
Unfassbar.
Ja.
Du bist auch unfassbar zutätowiert. Bist
ja.
Und das finde ich voll spannend bei dir.
Ja.
Denn der nächste Punkt wäre gewesen Tattoo. brauche aber gar nicht erst fragen. Ja. Ich sehe es. Auf der linken Hand hast du die Flammen.
Ja.
Und auf der rechten Hand, das sieht fast aus wie so ein Rätsel. Oder wie irgendwas mit Chemie.
Es ist Metatron-Symbol. Es ist so ein Schutzsymbol, welches man, ja.
Ein Schutzsymbol, das kommt woher?
Das eigentlich ist ja Metatron ein Engel aus der Bibel so. Und es gibt dafür Symbole. Und in Brasilien hat man das quasi so als Abfang für gewisse schlechte Gedanken, die dir ein anderer zuwirft. Und in den einzelnen Ringen sind die verschiedenen Elemente, die durch unseren Körper fließen.
Ah.
Ja.
Also reden wir auch von Feuer, Wasser, Luft oder welche Elemente?
Genau.
Weil das sind so viele Elemente
genau.
Da. Was haben die noch, die Brasilianer, außer Feuer, Wasser, Luft, Erde?
Ja, es geht auch ein bisschen um Connection mit dem, mit der Welt und sowas. Ja.
Ja. Denn es sieht ein bisschen aus wie so eine Art Mandala, wie das Brüsseler Atomium als Mandala.
Ja, ja.
Weißt du, inzwischen drin sind dann auch Zahlen. Da ist die 12, sehe ich zum Beispiel, ganz in der Mitte.
Wo?
Richtig?
Nee.
Ach nein, das ist ein
Anchi-Symbol.
Ja, ja. Ich habe es auf dem Kopf, habe ich das.
Ach so, ja, okay.
Habe ich
auf
das falsch gelesen?
Und
ich dachte gerade, es wäre ein 12, aber das habe ich nicht. Und welches Symbol ist das?
Anchi-Symbol.
Und Anchi bedeutet?
Anchi ist so, alles, was existiert, existiert. Wenn man es so sagt, dann wirkt es weniger spirituell, als es eigentlich ist, sondern es ist einfach so, okay, an was du glaubst, das existiert schon. Ja.
Und dann steht noch geschrieben, grateful, sehe ich das richtig?
Genau, grateful,
grateful,
weil ich mit der rechten Hand immer das Mikrofon nehme. Das ist das allererste, was ich mache, wenn ich auf die Bühne gehe. Und dass ich dankbar dafür bin, dass ich das machen kann. Dann habe ich die 4.13 tätowiert, wegen Philippa 4.13.
4.13,
aus der Bibel. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.
Jawohl.
Und dann gibt es aber auch ganz viele Tattoos, die ich einfach gemacht habe, die gar keine Bedeutung haben. Ich fand das einfach, also diese Flammen auf der linken Hand, ich fand, sah einfach fire aus, so. Also sah einfach cool aus. Hat jetzt keine Bedeutung. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, links habe ich eine Feuerhand oder so.
Ja. Sagst du eigentlich auch das crazy? Jugendwort des Jahres?
Das crazy,
sagst
sag
du?
Ich schon,
also, okay, also du hast es richtig drauf auch schon.
Ich
du bist da noch nicht rausgewachsen.
Nee, man benutzt schon viele Anglizismen.
Aber ich habe das nicht cool verstanden. Das crazy. Ja, also das ist für crazy. Das ist crazy, oder? Aber
genau.
Das crazy.
Das crazy, so. Das kann man so positiv als auch negativ sagen.
Ja.
Ich benutze viel so, wenn was cool ist, sage ich das fire. Also ich sage auch fire so.
Mhm.
Ja,
das
also
habe
ich
gemerkt auch gerade.
Ja, ja, ich bin 17 Jahre alt anscheinend noch.
Ja. Und als letztes Fan von?
Fan von Eddie Murphy, Michael Jackson, Prince, Kevin Hart, Usher. Ja, ganz, ganz viele Helden. Die Jamie Foxx, die so mir geholfen haben, das zu werden, was ich bin und vielleicht noch auf dem Weg helfen, noch mehr zu werden von dem, der ich sein will.
Toni, es ist sehr cool, dass wir hier doch noch zusammenkommen.
Ja,
völlig überraschend.
Ja.
Der Termin war etwas untergegangen.
Ja.
Und dann haben wir aber telefoniert und du, ja, nee, ich weiß jetzt für nichts. Ach
ja,
klar, soll ich wirklich so? Okay, und dann begann aber wahrscheinlich eine ganze Prozedur.
Ja.
Denn von dir wissen wir, du bist der Comedian mit dem Rucksack, der zwischendurch künstlich ernährt werden muss aufgrund deiner Darmerkrankung. Das heißt, was passierte in der halben Stunde, nachdem wir beiden telefoniert haben?
Also das Erste, was ich gemacht habe, war, ich war groß auf Toilette.
Ja, ist gut.
Danach habe ich mich von meinem Gerät abgeschlossen, also von der Infusion quasi.
Mhm.
Dafür muss ich Kochsalz durch den Port spülen, den ich in der Brust habe. Es gibt verschiedene Medikamente, die da durchfließen müssen.
Ja.
Das bedeutet, man die Leitung, also es gibt eine Leitung, die in der Infusion steckt und eine Leitung oder einen Schlauch, der aus meiner Brust kommt und die beiden werden am Abend connected.
Am Abend immer.
Genau, immer am Abend. Und morgens musst du ja disconnecten quasi und damit der Schlauch, der in meiner Brust ist, weiter schön durchflüssig bleibt und nicht gerinnt und bla bla bla. Also das kennt man, wenn man im Krankenhaus mal war und so eine Infusion hatte.
Mhm.
Damit das nicht passiert, muss ich da allerhand Medikamente durchspülen.
Ja.
Die ziehe ich dann quasi auf mit einer Spritze und spüle die dann nachher durch.
Das alles vor dem Abstöpseln.
Genau, alles vor dem Abstöpseln. Das Abstöpseln, die ganze Prozedur dauert so ungefähr 35 Minuten.
Ja.
Dann habe ich das schnell gemacht.
Schnell ist gut.
Ja.
Dann habe ich das schnell gemacht.
Ja, dann habe ich das sehr konzentriert und exakt durchgezogen. Also das ist das Wichtigste, ne? Dass egal wie in welcher Eile du bist und so, man darf nicht vergessen, das ist das Wichtigste. Und das muss unter höchster Priorität und unter höchster Anspannung gemacht werden, weil ein Fehler da kann halt dafür sorgen, dass ich dann nirgendwo mehr hinfahren kann. So.
Ja.
Und deshalb muss das dann ja so keimfrei wie möglich alles passieren. Es muss alles so exakt wie möglich sein. Und es muss im besten Fall immer die gleiche Reihenfolge haben.
Und wie hast du dich jetzt gefühlt? Auf der einen Seite weißt du, oh Gott, ich war verabredet eigentlich. Und jetzt muss ich aber erst noch mal ganz in Ruhe hier alles abstöpseln, die ganze Prozedur machen.
Ja.
Ist schon nervig gewesen, oder, heute Morgen?
Na, es ging eigentlich. Ich mache es ja jetzt seit 20 Jahren.
Ja. Also ich meine auch mit diesem, also ich will jetzt nicht sagen schlechtes Gewissen, aber mit diesem schlechten Gefühl, bloody hell, da war irgendwie ein Termin vereinbart worden, da wartet jetzt jemand und ich brauche noch 30, 40 Minuten überhaupt, um nach Düsseldorf zu fahren aus Duisburg.
Ja.
Aber vorher kommen 35 Minuten abstöpseln.
Ja. Es tat mir mehr leid für dich, ehrlich gesagt. Es war gar nicht so, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, kacke, jetzt muss ich mich erst abstöpseln, sondern da wartet jetzt jemand und ich kann einfach nicht schneller machen, als es so ist, wie es ist. So. Ich gebe schon mein Bestes, um mich so schnell wie möglich fertig zu machen, aber diese eine Prozedur, die halt zu meinem Leben gehört, die kann ich halt nicht beschleunigen.
Nein, absolut.
Und das war so, für mich war es eher so, okay, Mann, da wartet jetzt jemand und jetzt kann ich nicht schneller machen, als ich eigentlich sollte.
Aber überhaupt, hey, mir tat es mehr für dich leid, das ist die Attitüde eines Superstars. Das ist, that's the spirit.
Thank you, thank you.
That's the spirit. Das glaube ich. Du musst aber deinen Rucksack mittlerweile nicht mehr rund um die Uhr dabei haben. Du bist nämlich jetzt hier ohne deinen Rucksack, oder ist der im Auto?
Der läuft ja immer nur abends, also die Infusion läuft immer abends, über Nacht. Vorher immer 17 Stunden.
Ja.
Jetzt bekomme ich ein Medikament, das heißt Tedoglutid.
Ja.
Und das sorgt dafür, dass der Dickdarm die Funktionsweise des Dünndarms so ein bisschen annehmen kann. Und jetzt kann ich essen und das wird aufgenommen vom Körper.
Ja.
Und dadurch hat sich die Infusionszeit verkürzt. Es läuft nicht mehr 17 Stunden, sondern 10 Stunden. Und wenn es weiter gut geht, also toi, 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 dann gibt es auch infusionsfreie Tage in der Woche. Dann müsste ich den nicht mehr jeden Tag tragen, sondern nur punktuell zwischendurch, wann ich es brauche. Ich darf mittlerweile schon Shows spielen ohne Rucksack, die weniger lang sind als mein Solo. Mein Solo geht ja 1,5 bis 2 Stunden.
Ja.
Und da ist der Kraftakt noch zu groß, als dass ich ohne Rucksack spielen kann. Aber wenn ich so Shows spiele, so 10, 15, 20 Minuten gehen, dann kann ich den ausziehen. Und das ist ein unfassbares Gefühl, ohne Rucksack auf die Bühne zu gehen, weil ich dann kann ich so viel machen, kann ich, keine Ahnung, Backflips machen. Kannst du
Backflip?
Ja, ich kann das, ja.
Woher kannst du einen Backflip? Ich meine, du musstest dein Leben lang einen Rucksack tragen.
Ja.
Und dann hast du einen Backflip gelernt?
Ja, ich bin immer noch aktiv so. Deshalb wahrscheinlich auch dieses gefühlte Alter von 17, aber wir haben ja früher im Jugendzentrum viel getanzt und generell viel einfach Sport gemacht.
Ja.
Ich glaube auch Sport war das Ding, was mich gerettet hat. Sport war immer so eine Zeit, in der man sich beweisen konnte, in der man zeigen konnte, auch wenn ich das Ganze habe und wenn ich bin, wie ich bin, kann ich trotzdem genauso gut sein wie alle anderen. Wenn ich mich richtig anstrenge, kann ich vielleicht sogar noch besser sein als alle anderen. Und deshalb habe ich das immer sehr ernst genommen und war da sehr kompetitiv. Und dann, wenn die anderen Rückwärtssaltos gemacht haben, wollte ich das auch können. Und dann habe ich es gemacht.
Da ging es auch ohne Rucksack. Also da durftest du auch punktuell ohne Rucksack sein.
Genau, es war, als die Krankheit ausgebrochen ist, war es am Anfang natürlich den ganzen Tag.
Da
war ich acht, genau.
Ne?
Da war es 24 Stunden Infusion.
Ja,
und dann wurde es immer sukzessive immer ein bisschen weniger.
Ach, cool.
Und dann war ich so mit 12, 13, 10, 11, 12, 13, da war es schon so, dass ich 19 Stunden angeschlossen sein musste. Und dann gab es ja eine infusionsfreie Zeit.
Mhm.
In der Zeit habe ich dann einfach alles gemacht, was ich machen konnte. Und habe versucht, so viel zu erledigen, wie es geht, damit ich mich vernünftig entwickle. Und dann hat auch niemand zu mir gesagt, dass ich was nicht darf. Also meine Mama, meine Oma und mein Opa, die waren immer dafür, dass ich alles mache, genau wie die anderen auch.
Mhm.
Also ich bin auf Bäume geklettert, bin runtergefallen. Keine Ahnung, wir kommen halt aus einer schwierigen Gegend, aus Duisburg-Marxloh. Wir haben zusammen Radkappen geklaut und all so ein Quatsch. Also ich habe auch schon Quatsch gemacht. Ich war schon ein richtiger Junge.
Was hast du mit den Radkappen gemacht dabei?
Die haben wir natürlich wieder zurückgestellt.
Natürlich. Vertickt?
Ja, wir haben so... Ja, wir haben alle Hunger.
Oder hast du auch mal eine Radkappe aufgehängt bei dir? Und Oma hat gefragt, was willst du denn mit der Radkappe an der Wand?
Ja, wenn, dann haben wir schon, also ich hoffe, das ist jetzt alles verjährt
ist
hier.
Ist verjährt.
Dann haben wir schon 4 Stück abgemacht, die sauber gemacht und auf eBay verkauft.
Also ich für einen kurzen Moment dachte ich, du würdest gerade sagen, wir haben sie sauber gemacht und wieder rangemacht.
Nein, das haben wir nicht gemacht. Wenn die weg waren, waren die weg.
Wir haben die sauber gemacht und wir haben sie wieder reingemacht.
Aber während wir das gemacht haben, hatten wir wirklich schlechtes Gewissen.
Wenigstens, ich freue mich, dass noch so ein Restgewissen in dir vorhanden ist.
Ja, es war wirklich schlechtes Gewissen.
Oh.
Also für alle Autofahrer in Duisburg, die irgendwann keine Radkappen mehr haben, kann sein, dass ich das war.
Oh. Du hast diesen Rucksack, weil dir dort Nährstoffe zugeführt werden.
Genau.
Bei dieser Krankheit, also diesem Kurzdarmsyndrom, was ich weiß, die Nährstoffe, die wir so aus dem Essen ziehen, die werden vom Darm aufgenommen. So, den hast du nicht.
Ja.
Das heißt, da werden keine aufgenommen.
Ja.
Und die Funktion des Rucksacks bzw. des Schlauchs, der dann in deinen Port geht. Und der Port sitzt in der Brust, ne, hast du gesagt. Früher war mal Hals, gell?
Ganz am Anfang. Ganz am Anfang war es im Hals, weil es einfach einfacher ist, glaube ich, für die gesamte Chirurgie, das dort zu legen, weil in der Brust, also ich habe keinen Port, der wird nicht angestochen, weil ich habe einen Brovia-Katheter. Das ist so wie ein Stand, der ist dauerhaft implantiert. Und weil es aber im Hals quasi viel zu große Keimbelastung hat, setzt man den später in die Brust, damit man ein bisschen geschützter von allem ist und sowas. Genau, und der Schlauch, der in meiner Brust ist, führt superior in die Herz, also von oben quasi in eine große Vene hinterm Herzen. Und von da wird alle Nährstoffe, die in der Infusion sind, in die Gefäße gepumpt. Und man umgeht quasi dadurch den Verdauungstrakt. Also man umgeht quasi den Dünndarm, der eigentlich dafür zuständig ist, die Nährstoffe aufzunehmen. So läuft das Ganze.
Ja, ist gut da. Mal auch wieder ein bisschen mehr drüber zu wissen, als einfach nur, ja, er hat einen Schlauch
und er
wird ernährt.
Ja.
Aber es ist im Prinzip, sind es viele Medikamente, die da reingehen? Also jetzt nicht beim Wechsel, sondern wenn wir von dieser Fusion sprechen, das sind schon so ein ganzer Cocktail?
Ja, klar, es ist, wird eine komplette Ernährung abgebildet. Ne? Eine Ernährung abgebildet, die im besten Fall gesund ist für den Menschen. Dann muss man dazu sagen, dass alles, was der Infusion in der Infusion ist, ist ja erstmal synthetisch hergestellt. Also man kann nicht alles immer aus tierischen oder pflanzlichen Produkten herstellen. Und sowas wie Ballaststoffe oder so können gar nicht abgebildet werden, weil Ballaststoffe Salate und etc., das kann man quasi gar nicht abbilden.
Okay.
Deshalb ist durch Kurzdarmsyndrom erstmal so, ist eine nicht so geile Krankheit, die man haben kann, aber gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Begleitsymptome.
Ja.
Man kann so Sachen entwickeln wie Ernährungsmangel oder Skorbut oder so ein Quatsch, was eigentlich niemand hat. Und das sind so, dann muss man aufpassen auf dem Schlauch, weil da können sich auch Keime dran bilden. Also es muss immer alles sehr gewissenhaft sein und so.
Ja.
Also diese Krankheit an sich ist sehr, sehr selten. Das haben nicht viele Menschen auf der Welt. Und gleichzeitig hat sie so eine Doppelbelastung, weil nicht nur die Krankheit schlimm ist, sondern alle Begleitsymptome, die quasi damit einhergehen, auch nicht so geil
sind. Was machen die Symptome bei dir? Kannst du die gut in Schach halten?
Ey, mach mal toi, toi, toi.
Ja, toi.
Also, ist super, ja. Also, ich bin froh, dass ich so bin, wie ich bin. Aktiv. Ich kann mein Traum leben einfach. Ne? Also, das muss man auch schon sagen. Früher, das ist, glaube ich, das Schönste von allem oder das Beste von allem, was damit einhergeht. Am Anfang habe ich gar nicht so viel über mich nachgedacht. So, natürlich wollte ich Spaß haben, weil ich bin einfach so ein Typ. Ich habe einfach gern Spaß. Und dann war so, okay, ich mache das. Ich gehe auf die Bühne. Und was daraus sich entwickelt hat, war ist unglaublich. Weil umso größer es wurde, umso mehr habe ich realisiert, okay, ich kann für den Kindern da draußen und den Eltern ein kleines Licht sein. Und ich kann generell für Leute, die chronisch krank sind, die behindert sind, aber wo man das nicht sieht, kann ich zeigen, dass man, egal welchen Traum man hat, dass man den realisieren kann.
Ja.
Und das ist so cool. Weil wenn man vorher im Fernsehen sich umgeschaut hat, dann waren behinderte Menschen immer offensichtlich behindert. Und es gab wenig Identifikationsfläche einfach für Menschen, die so sind wie ich. Ich bin auch behindert, aber man sieht mir das gar nicht an. Ja. Und von mir gibt's ganz, ganz viele. Und ich habe das Gefühl, zum ersten Mal kann ich vielleicht so ein bisschen Pioniersarbeit machen, so einen Stein ins Rollen bringen für alle, die danach kommen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn danach ganz, ganz viele kommen und wenn ich so eine kleine Inspiration sein kann. Entweder machen die das wie ich oder machen es gar nicht wie ich. Aber dass die sehen einfach, dass es geht, dass man seinen Traum nehmen kann, auf den Mond zielen kann und wenn es schlecht läuft, kann man zwischen den Sternen landen. So.
Das ist gut.
Ja.
Und jedes Gespräch natürlich über dein Leben trägt ja auch wieder dazu bei.
Ja, voll.
Ja.
Also für mich ist es vollkommen okay, wenn ich da ein bisschen was auch für andere erledigen kann, weil ich glaube nicht, dass der liebe Gott mir das alles geschenkt hat, damit ich mich alleine in meinem Auto setze und mich ein bisschen mit Parfum einsprühe und dann sage, Hauptsache mir geht's gut. So. Also ich möchte schon, dass den anderen auch im besten Fall gut geht.
Sprühst du dich mit Parfum ein?
Ja, sehr viel.
Also riechen tue ich jetzt nichts. Du bist zwar mit dem Auto gekommen, aber man riecht jetzt nichts.
Ja, das ist gutes Parfum.
Das ist gut, das ist so durchsichtig.
Das riecht man nur auf dem zweiten Hauch. Weißt du? Ja, ja. Es ist sowas. Es ist so, wenn ich an dir vorbeilaufe, dann machst du so. Das ist der Effekt.
Und falle um.
Hoffentlich, aber positiv.
Also selbstverständlich positiv.
Ja, das ist der Effekt.
Du hast gerade schon das Wohnzimmer von deiner Oma erwähnt. Mhm. Du bist bei deinen Großeltern aufgewachsen. Mhm. Dein Vater, den hast du nie kennengelernt. Mhm. Daher hast du das Brasilianische.
Nee, meiner Mama.
Ach, die Mama ist Brasilianerin.
Meine Mama ist Brasilianerin.
Ach so, ja. Hast du das Beste mitgenommen.
Ja.
Und der Vater, den hast du nicht kennengelernt, den, da weiß man auch nicht, wo der ist.
Nein, ne? Egal.
Weiß man nicht, wo der ist. Du hast, ich nehme mal an, dadurch auch wirklich ein besonderes Verhältnis zu deiner Mutter, die dich auch relativ jung bekommen hat.
Ja.
Und da frage ich mich immer, wie ist es, auch eine Mutter zu haben, die auch relativ jung ist?
Ja.
Ist ja eigentlich ganz cool.
Ja, also, oder? Ja, ich glaube, meine Mom ist die herzlichste Frau auf der ganzen Welt. Also so, sie hat sehr viel Temperament, ganz viel Temperament. Aber egal, was sie macht, sie redet von Herzen. Wenn sie dich liebt, dann liebt sie dich von Herzen. Und wenn sie dich hasst, dann hasst sie dich von Herzen. Es gibt nichts dazwischen. Meine Mama kann nicht sagen, toll. Und dann geht sie einfach, sondern sie sagt, du bist ein Arsch. Das ist meine Mama. Aber ja, so ist meine Mom. Und meine Mom ist so, sie hat auch nichts. Ja, also, wie du schon gesagt hast, sie ist sehr, sehr früh Mama geworden. Mhm. Trotzdem hat sie mir das Schönste gegeben, was man geben kann. Sie hat immer, egal was ich gemacht habe, stell dir vor, du verkackst dein ganzes Leben und deine Mama streichelt dir über dein Gesicht und sagt, du bist der übelste King. Irgendwann wird das schon. Also sie hat auch dafür gesorgt, dass mein Kopf einfach so ist, wie es ist. Wenn ich im Krankenhaus war und geweint habe, weil ich nicht verstanden habe, warum ich das alles kriege und warum ich so behandelt werden muss, dann war sie immer da und hat gesagt, du kannst alles machen, was du willst. Und der liebe Gott gibt einem immer nur so viel, wie man ertragen kann.
Ja.
Und dir gibt er ganz viel, weil du das alles mit einem Lächeln erträgst. Und das war für mich natürlich empowernd. Und weil ich gesehen habe, wie meine Mama über alles gelitten hat, habe ich natürlich versucht, meine Mama jedes Mal zum Lachen zu bringen, damit die nicht weint.
Ach, ich weiß. Es ist ja, dass die Menschen, die dann auch wirklich krank sind, die versuchen dann immer, die anderen zu trösten.
Ja.
Ne? War bei dir nicht anders.
Ja, und meine Mama auch gleichzeitig dafür gesorgt, dass ich einfach groß werde wie ein normaler. Also es gibt andere Moms, die waschen dann ihre Kinder in Wolwigwasser und so. Und damit das irgendwie spirituell irgendwas funktioniert. Aber meine Mama hat einfach mich machen lassen. Sie hat natürlich von oben aufgepasst, dass da nichts Großartiges passiert. Aber wenn ich Fußball spielen wollte, habe ich Fußball gespielt. Wenn ich, keine Ahnung, was weiß ich, Alter, wenn ich einfach Motorrad fahren wollte, bin ich Motorrad gefahren.
Du durftest alles.
Ich durfte alles machen.
Der hat dich aber auch nicht mit Samthandschuhen angefasst,
nein,
oder?
Nein,
denn wenn man ein krankes Kind zu Hause hat, ich glaube, hat man die Tendenz, dieses Kind möglichst alles mit Samthandschuhen anzufassen, ihm möglichst viele Sachen zu erleichtern oder so.
Das ist das Schlechteste.
Das ist auch keine Erziehung.
Genau.
Ne?
Das ist, also, ihr könnt, also alle da draußen, kein Kranker der Welt will Mitleid. Das will man nicht.
Mitgefühl
ist was anderes. Dann stellt man sich auf eine Stufe mit dem Kranken und man guckt nicht von oben herab. Mitleid will niemand.
Ja.
Meine Mama hat mir nie Mitleid gegeben.
Ja.
Wenn ich nicht konnte, hat die gesagt, steh auf. Also es war wirklich teilweise auch hart, aber das hat es auch dazu beigetragen, wer ich heute bin. So. Und bis heute habe ich ganz, ganz spezielle Bindungen zu meiner Mama. Du musst dir vorstellen, sie hat alles gesehen, wie das angefangen hat. Ne? Also alle sagen immer, die kommen von nichts. Aber ich komme ja von gar nichts. Ich komme ja von einem Ort, da sterben Menschen. Meine Mom hat im Auto geschlafen, als ich in Mannheim im Krankenhaus war, weil wir kein Geld hatten für ein Hotel. Und dann hat die da 8 Monate im Auto gepennt. Am Anfang im Sommer, dann war Winter und die hat trotzdem im Auto geschlafen. Als ich in Paris war, wegen einer Transplantation, die nicht geklappt hat.
Okay, super.
Da war sie den ganzen, hat sie mit Kopf auf mein Bett gepennt. So, ist nicht weggegangen. Und jetzt stell vor, auf einmal sieht sie mich im Fernsehen, auf einmal bin ich bei den größten Shows Deutschlands und ich würde gar nicht sagen, es war mein Talent, sondern es war etwas, was ich mir hart erarbeitet habe. Mhm. Witzig zu sein war nicht mein Talent, sondern
sicher?
Das habe ich mir erarbeitet.
Aber du warst doch schon als Junge witzig, oder? Also ich stelle mir vor, der kleine Toni hat die Krankenschwestern und PflegerInnen und so, hat sie bei allem Elend unterhalten.
Ja, aber es war nicht, weil das einfach rausgeflossen ist, sondern ich habe mir, meine Mom, meine Oma, mein Opa konnten nicht immer im Krankenhaus sein. Und ich kann nicht alleine sein. Also habe ich gedacht, komm, ich gehe die Schwestern bespaßen, dann kann ich mit den Schwestern essen und dann bin ich nicht allein und kann im Schwesternzimmer chillen und so. Dann habe ich den Arzt zum Lachen gebracht, weil ich mir dachte, ey, wenn der lacht und ich habe Schmerzen, vielleicht kommt der ein bisschen schneller, weil der lieber bei mir ist und mir helfen will. Also es war nicht so, dass Gott einfach irgendwie ein Licht auf mich scheinen lassen hat und auf einmal war ich witzig oder so. Sondern ich habe das an einem Ort gemacht, wo sonst niemand lacht. Vielleicht fällt mir deshalb ein bisschen einfacher, Leute zum Lachen zu bringen, wenn die dafür bezahlt haben und eine gute Zeit haben wollen.
Ja, also es war fast schon Überlebensstrategie, ja, auch genau. Wie man ja immer so sagt.
Ja.
In dem Fall verstehe ich es wirklich als Überlebensstrategie, ja. Die sich dann aber vielleicht so langsam in deine DNA eingeschlichen
genau,
hat.
Genau, es war quasi ein hart erarbeitetes Talent. Jetzt weiß ich natürlich, wenn ich jetzt was, wie ich den Raum ändern kann und wie ich Leute zum Lachen bringen kann. Na klar, weil es auch mein Job ist und ich mache das ja professionell. Das wäre so traurig, wenn ich das jetzt nicht könnte. So. Aber ganz am Anfang hat es gar nichts damit zu tun gehabt. Es war einfach kämpfen. So jeden Tag aufstehen, kämpfen von neu. Ich würde gar nicht sagen, dass Comedy mein Großtalent ist, Leute zum Lachen bringen mein Großtalent ist, sondern ich glaube, mein Großtalent ist mein Durchhaltevermögen.
Okay.
Ich gebe einfach nicht auf. Ich mache so lange weiter, bis ich das kriege, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt habe. Weil meine Mama hat immer zu mir gesagt, Gott gibt dir keinen Traum, den du nicht erfüllen kannst. Du hast den Traum immer, weil eine Version in der Zukunft hat das schon, was du dir erwünscht.
Wovon träumst du im Augenblick?
Im Augenblick? Boah, ich träume eigentlich davon, dass, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe immer so ein Bild im Kopf, dass ich sehr, sehr groß spiele und dann sind da ganz, ganz viele Lichter und ich sag Peace und ich sag was zu den Leuten.
So und wie jetzt schon auch eigentlich.
Ja, aber es...
Große Halle, viele Menschen, du sagst Peace zur Verabschiedung, es ist wie jetzt.
Ja, aber also weit, weit weg.
Okay.
So, also das ist so, ich habe, ja, und dafür versuche ich mein Bestes zu geben. Ja, und muss man auch sagen, so, das hat mein Mom mitbestimmt einfach. Mir das so eingeflößt, dass ich alles schaffen kann, ja.
Wie ist dein Englisch?
Sehr gut.
Also, das nächste Ziel ist Amerika. Du willst genau da sein, wo? Ich glaube, der Maxi Stettenbauer, der ist doch ab und zu mal bei so einem Comedy-Festival gewesen in San Francisco, glaube ich, wo auch Robin Williams damals gespielt hat. Also, der ist da mal aufgetreten.
Ja.
Das ist dein Ziel.
Ja, Michael Mittermeier spielt Kanada ganz häufig, das größte Comedy-Festival also der Welt einfach. Oliver Polak spielt ja auch in Amerika im Comedy Cellar und so. Also es gibt da schon ein paar, die Vorreiter sind. Aber es soll dann auch schon so groß sein, dass es sich lohnt, dann auch da zu leben und so.
Deine Mama hat also mehr oder weniger zu allem Ja und Amen gesagt.
Ja.
Beziehungsweise sie hat dich voll unterstützt.
Ja.
Mich interessiert trotzdem dieser Moment, als sie zum allerersten Mal kapiert hat, mein Junge möchte Comedian werden. Das ist ja erstmal kein Beruf, mit dem man rechnet, auch so als Mutter. Aber sie kennt deine Entschlossenheit natürlich. Als du ihr wirklich so mal ernsthaft auch so von Auge zu Auge gesagt hast, und sagst, ich will professioneller Comedian werden. Was hat sie da gesagt?
Sie hat mich angeguckt, hat gesagt, mach das. Das wirst du. Also bei meiner Mom.
Meinte sie das auch?
Ja, ja. Meine Mama. Bei Hassan auch. Hassan ist ja mein bester Freund.
Ja.
Er hat mich auf der Bühne gesehen bei meinem zweiten Auftritt.
Mhm.
Und der hat geguckt. Und ich habe den angeguckt und ich wusste, seine Augen sagen, okay, der wird berühmt. Also der wird groß einfach.
Ja.
Maxi war bei meinem ersten Auftritt da. Also meine Jungs, ne, die waren halt immer irgendwie da, immer unterstützt. Die haben auch ersten Auftritt gesehen, auch gesagt, das wird... Meine Oma war skeptisch. Ich habe meiner Oma gesagt, ich werde Comedian.
Und sie?
Dann hat die mit dem Kopf geschüttelt, hat gesagt, dann kannst du auch Zauberer werden. Für die bin ich ein Stück weit davon entfernt, Gaukler zu sein, glaube ich.
Wie heißt die Oma?
Das will ich nicht sagen.
Das willst du nicht sagen?
Nein, nein.
Ich liebe so die Namen, weißt du, das ist Oma Gerdi, oder?
Ja, so ähnlich.
Also,
ja, aber so ähnlich.
Okay.
Ja. Also, und mein Opa war anders wieder. Mein Opa hat mich sehr unterstützt.
Ja, wie heißt dein Opa?
Sag ich auch nicht.
Okay. Also, was ist da aus dem Pott? Das ist der Hannes.
Auch sehr nah dran. Du warst schon bei beiden nah dran, so.
Okay,
muss man sagen. Ja. Opa hat mich da auch unterstützt. So. Oma war die Einzige, die skeptisch ist, oder skeptisch war, bis zum Zeitpunkt, als Let's Dance war.
Ja.
Und bei Let's Dance habe ich ihr nicht gesagt, dass ich dabei bin.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, ja, wir haben das immer im Krankenhaus zusammengeguckt. Und wir haben dann so für Massimo und Isabel angerufen und so. Ja, und dann, als ich dabei war, habe ich ihr das nicht gesagt. Und dann hat sie eingeschaltet und dann hat sie mich gesehen. Und dann hat sie so Opa gerufen. Na, guck mal da, guck mal, wer das ist und so.
Okay, und du konntest nicht dabei sein. Im Prinzip hätte es jemand filmen müssen.
Ja, ich habe Videos. Opa hat Videos gemacht.
Wirklich?
Ja, sie hat jeden Tanz geweint.
Oh Gott, ist
ja, das... ja. Jeden Tag.
Und dann war sie auch mal im Studio mit dabei.
Nee, leider nicht.
Das nicht.
Das konnte sie nicht. Aber sie hat zu Hause ganz fleißig verfolgt. Und ich glaube, Oma ist mittlerweile sehr, sehr stolz auf alles, was passiert ist.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile sagt sie ein Glück, hast du das gemacht.
Ach, wirklich, denn eigentlich solltest du in ihren Augen irgendwie ein richtiges Studio machen oder einen richtigen Job.
Richtigen Job einfach, einen richtigen Beruf. Aber ich glaube, das ist so, die beste Lehre daraus ist, man muss nicht immer das machen, was alle von einem erwarten. So. Ab und zu macht man was. Und Christian, es war wirklich so, ich stand erst mal auf der Bühne und es war, als hätte...
Wo war das?
Es war in Bremen.
Dieser erste wirkliche Auftritt in Bremen. Wie bist du dazu gekommen?
Es war einfach, ich habe wegen Corona angefangen. Es war Corona, es gab keine offenen Bühnen. Also es gab gar keine Bühnen und ich wusste nicht, wie man anfängt. Und dann habe ich von meinen Freunden eigentlich immer so Wohnzimmershows gespielt. Es war einfach im Wohnzimmer, wir haben ja auch keine Ahnung gehabt, wie man richtig anfängt oder so. Setzt euch mal dahin.
Kurze Frage, durftet ihr damals zusammen in einem Wohnzimmer sein?
Ja, ja. Also wir haben uns schon an die Regeln gehalten.
So. Weil ihr so viel anderes Kriminelles gemacht hast in deinem Leben, wie diese Radkappen da.
Aber wenn ich hätte mich mit Corona angesteckt, dann wäre nicht so geil gewesen. Okay. Deshalb haben sich schon alle daran gehalten. So.
Oh, absolut.
Ja, ja. Und dann erst vor einem Kollegen und dann vor drei, dann vor fünf. Und das habe ich jede Woche gemacht. Dann war ich bei den Eltern von denen, dann bei Freunden von den Eltern, dann bei Großeltern und so. Irgendwann habe ich einfach die ganze Zeit Wohnzimmershows gespielt. So.
Und worüber hast du erzählt? Auch schon über,
über mein ganzes
Krankheit,
Leben.
Dein Leben?
Ich habe einfach irgendwann mal angefangen, mein Leben so runterzuschreiben, also Autobiografie so mäßig. Und dann hat mein guter Freund Erkin hat gesagt, ich habe so gesagt, was soll ich denn? Erkin ist so richtig belesen und versteht sich auf Kunst und Dramaturgie und sowas. War eigentlich der erste Miterfinder von allem, was wir da gemacht haben. So. Und dann habe ich dem so quasi gesagt, ich mache das jetzt. Und dann sagt er, ja, okay, dann kauf dir ein Buch. Dann habe ich in meinem Buch die Jokes geschrieben. Und dann habe ich denen die Witze erzählt. Und dann hat der gesagt, weißt du, was das Witzigste ist? Die Sachen, die emotional sind. Das ist das Witzigste, weil ich kenne niemanden, der das so auflockern kann wie du. Ja. Und daraus sind dann die Jokes entstanden mit dem Koma. Also es ist wirklich die Wahrheit, ne? Ich war im Koma, Hassan schreibt mir, ich rufe den an, ich so, yo, Bruder, was geht? Der so, wo bist du? Ich so, ich bin im Koma. Ich war im Koma. Ja. Ah, okay, krass, warum sagst du nicht Bescheid? Das war so das Erste, dann okay. Depression ist was für reiche Dinger, für reiche Kinder. Das sind so die ersten Jokes gewesen. Und die habe ich dann quasi immer vor dem beballert. Mhm. Und dann kam irgendwann auf Instagram so eine Werbung. Comedy auf eine Bühne in Bremen. Dann habe ich die Jungs angerufen und habe gesagt, fahren jetzt einfach nach Bremen. Keiner hat Fragen gestellt oder so. Ich hatte auch keine Kohle. Die haben dann auch das Hotel bezahlt und so. Und dann habe ich da das erste Mal gespielt. Und es war wirklich so, als hätte der liebe Gott mir ins Ohr geflüstert, okay, das machst du jetzt. Und dann sind wir zurückgefahren. Dann habe ich meinen damaligen Job gekündigt sofort am Telefon.
Was hast du gemacht?
Ich habe so Recruiting gemacht. Und dann wollte ich zu der Zeit noch mein Abi nachholen, weil ich Lehrer werden wollte. Weil ich gedacht habe, die haben viel frei einfach. So, dann habe ich die Abendschule angerufen und habe gesagt, ich komme nicht mehr. Und als ich meine Arbeit angerufen habe, weiß ich noch, Chefin war unnormal, also die war Wahnsinn. Die hat mir so viel, hat mich auch so unterstützt. So viele Leute haben dafür gesorgt, dass es klappt. Es bin gar nicht ich alleine.
Yeah.
Und dann hat sie so gesagt, hä, du brauchst doch einen Job. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt einen Job, ich werde nur noch nicht bezahlt. Und dann, ja. Die haben mir alle so viel geholfen, das ist unglaublich. Das ist, wenn die Leute denken, du bist alleine auf der Bühne und das bist alles du, das ist völliger Quatsch. Alle sagen immer, wie großartig ich bin und wie gut ich bin und was ich alles kann, aber ich habe mich einfach mit unfassbaren Menschen auseinandersetzen dürfen. Unfassbare Menschen haben mir geholfen und deshalb durfte ich ein bisschen unfassbarer werden, als dass ich vorher war.
Du mit den Kumpels in Bremen. Mutter war nicht dabei.
Ja, ja.
Wann hat Mutti dich zum ersten Mal gesehen?
Mama hat mich zum ersten Mal...
Ich würde sagen, Mutti, man kann nicht zu einer brasilianischstämmigen Frau Mutti sagen.
Mai, kannst Mutti sagen, kannst alles sagen.
Ja, aber Mutti passt, finde ich nicht.
Ja, kannst... Mama.
Mutti passt zum Pott?
Ja.
Weißt du, aber...
Ja, ach, sag was, du
aber nicht zu deiner Mama.
Ja, so.
Weißt du, das klingt mehr so. Das klingt ein bisschen brasilianischer.
Ja, ja. Portugiesisch, ja.
Portugiesisch, ja.
Und ja, meine Mama hat mich erst mal gesehen... Ich glaube, das war in Essen.
Okay.
Da hatte ich einen Auftritt. Da hat die mich das erste Mal gesehen. Ja, das war in Essen. Erste Mal gesehen und da hat sie so gestrahlt ganze Zeit. Und sie hat sich totgelacht. Meine Mama lacht halt auch viel so.
Okay, okay.
Und dadurch war, ich habe sofort gehört, wenn jemand so, also meine Mama hat so eine Lache. Und selbst in den stillen Phasen hat sie immer gelacht, weil sie ja wusste, was kommt irgendwann. Ja, sie ist crazy cool, ja.
Für sie muss das aber auch ein so unfassbar krasser, toller Moment gewesen sein. Die ist solche weiten Wege für dich gegangen.
Ja,
hat sich so aufgeopfert auch.
Ja.
Ja, und dann aber plötzlich zu sehen, wie ihr Junge andere Menschen zum Lachen bringt, das muss priceless sein, oder?
Ja, ja. Also sie sagt auch jedem, egal wo sie ist, der war schon immer so. Der ist gar nichts. Wenn er auf Bühne geht, so erzählt er mir das auch zu Hause. So. Es ist ja original so. Also
oder?
Ich erzähle Sachen, die habe ich vorher so im Wohnzimmer erzählt oder auf Gartenpartys und so. Und auf einmal lachen dann tausende von Menschen darüber.
Mhm.
Und ich verstell mich halt nicht dafür. Ich gehe halt einfach dahin, dann bin ich Toni, dann erzähle ich was. Dann gehe ich von der Bühne, bin ich auch Toni halt. Ich bin immer gleich.
Was bedeutet dir das, andere Menschen zum Lachen zu bringen? Was passiert in dir drin, in der Sekunde, wo das natürlich hundertfach am Abend auch passiert? Mal mehr, mal weniger. Mal es überraschend, mal kalkuliert.
Es ist.
Wie ist das?
Es ist schon unfassbar, aber ich glaube, ich mag das Lachen der Menschen so gerne, weil ich selber so viel geweint habe. Ich glaube, das ist das, weshalb ich das auch als schönste Kunstform von allen sehe. Also egal, ob ich tanze, ob ich singe, für mich ist immer noch das Lachen der Leute das Schönste, was mir jemand geben kann. Und ja, ich glaube, es hat halt auch viel mit der Vergangenheit einfach zu tun, dass ich da einfach meine Geschichte mit den Leuten teilen kann und am Ende, ich erzähle meine Storys, die schönen Sachen, die nicht so schönen Sachen, die hübschen Sachen, die hässlichen Sachen. Ich teile einfach meine Story und die Leute sind da und hören mir zu und ich kann denen einfach erzählen, wie es mir vorgeht. Und ab und zu habe ich auch das Gefühl, ich muss die gar nicht zum Lachen bringen, sondern egal, was ich denen sage, die wollen einfach nur von mir hören, wie meine Welt quasi ist.
Ja.
Und das ist eigentlich das schönste Gefühl, was man haben kann, ja.
Im letzten Buch von Horst Lichter habe ich ja das Interview gelesen, das er mit dir gemacht hat. Und da hat er auch, oder da hast du dann auch von diesem Zettel erzählt, den du hast ja bei Oma und Opa gewohnt, die meiste Zeit, den du deiner Oma geschrieben hattest. Was stand auf diesem Zettel nochmal drauf?
Es war...
Also du warst auf der Rolle abends, ne? Du warst
genau,
weg,
ich bin
Party
aus
machen.
Dem Krankenhaus gekommen, da war ich so 15 und dann hat Hassan hat gesagt, ey, du warst so lange im Krankenhaus, wir gehen jetzt nach Düsseldorf. Hier gibt's so die Rheintreppen und so. Da war man halt einfach, wenn man jugendlich war und so. Und dann habe ich gesagt, okay. Und aber Oma hat gehasst, wenn ich weg war abends, weil die sich Sorgen gemacht hat und so. Und dann habe ich Oma einen Zettel geschrieben und auf dem Zettel stand, Oma, mach dir keine Sorgen, ich komme nur heute Abend spät nach Hause. PS, behalt den Zettel, eines Tages bin ich ein Star. Ja. Das habe ich drauf geschrieben.
Ja.
Es war schon, irgendwie sieht meine Oma den Zettel bis heute. Jetzt ist der eingerahmt so.
Ich wollte gerade sagen, wo ist dieser Zettel?
Der ist eingerahmt.
Hängt an der Wand?
Ja, ich habe alle meine Pokale und alle Awards und Achievements, die ich so erreicht habe, die schenke ich immer Oma und Opa. Also ich habe gar keine zu Hause, sondern alles ist bei denen und die haben in ihrem Esszimmer so... Sieht aus wie ein Schrein. Das ist unglaublich. Die haben noch meine Schuhe von Let's Dance, die haben den Comedy-Preis, die haben alle Pokale, die ich gewonnen habe, mit Comedy machen. Jedes Bild, was irgendwie wichtig war, haben die aufgehangen. Und unter anderem auch dieser Zettel.
Ja.
Die Wand. Aber muss man auch sagen, Hassan ist auch unfassbar gewesen so.
Ja.
Ich weiß, da war ich im Krankenhaus und da war so, ich wusste nicht, wie es weitergeht, also was ich machen soll und wer ich werden soll und so. Da war ich auch 14, 15, 16 Jahre alt. Maximal 16 Jahre alt. Und dann habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, Hassan, ich kann doch gar nichts werden.
Und wie ging es dir da?
Es waren schon auch dunkle Phasen. Ne? Ja. Also immer wenn die Leute denken, okay, alles ist so einfach. Ich zu sein ist schon nicht so leicht. Also vor allen Dingen, das, was ich erleben musste, ist nicht mal in annähernd durch die Sachen aufgewogen, die ich jetzt bekomme. Also es waren so, ich habe dreimal im Koma gelegen, ich habe gegen den Tod gekämpft, also es waren schon unfassbare Sachen und da war es so, dass ich weiß noch, wie ich wirklich verzweifeln war. Ich wusste nicht, was ich machen soll, ich wusste nicht, wer ich werden soll und dann war Hassan da und ich werde nie vergessen, wie Hassan zu mir gesagt hat, Toni, da sagt er, das werde ich niemals vergessen, Toni, du bist ein Star. Du bist nur noch nicht berühmt. Also hör nicht auf, du zu sein, weil wenn du berühmt bist, bleib genauso. Und das war so, also alle anderen, es soll jetzt gar nicht sagen, dass ich sage, ich bin jetzt der Allergrößte oder so, aber alle anderen haben teilweise mehr an mich geglaubt, als ich selber an mich glauben konnte. Und deshalb ist es so geworden, wie es ist.
Und es war auch nicht nur einfach gut zu reden, die meinten es dann auch wahrscheinlich wirklich ernst, oder?
Ja, so 100% ernst. Ja. Der hat mich angeguckt mit so, als würde er an meinen Kragen rütteln und sagen, reiß dich zusammen, du bist doch wer. So dieses.
Ja.
Und ich glaube, wenn man große Dinge erreichen will, braucht man große Menschen um sich herum, die einen ab und zu in die richtige Richtung treten.
Ja, so wie Hassan.
So wie Hassan.
So wie deine Großeltern.
Meine Mom.
Natürlich auch.
Ja.
Und seien wir ganz ehrlich, die Tatsache, dass diese ganzen Pokale und Preise und tollen Fotos jetzt alle bei deiner Oma und Opa in der Wohnung hängen, das ist der eigentliche Grund, warum du mit knapp 30 ausziehen musstest irgendwann, oder?
Irgendwann war...
Weil kein Platz war für dich.
Kein Platz war da drin,
für
ja.
dich.
Ich musste raus.
Dein Ego war so groß geworden durch diese ganzen Preise und die Pokale. Da war gar kein Platz mehr für dich.
Ehrlich gesagt, ist das das Allerwenigste, was mich juckt. Es war, deshalb sind die auch nicht bei mir. Also bei mir, ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich die sehe, ich würde jeden Tag sehen, dann würde ich aufhören zu arbeiten. Weil ich denke, ich bin doch geil. So.
Ja.
Und dadurch, dass ich die nicht sehe, denke ich immer noch, oder bin ich so, wie ich bin halt. Ja.
Und du bist wohin gezogen dann?
Direkt nebenan.
Nebenan, okay.
Ja, ja, also ich wohne quasi ein Haus neben meiner Oma.
Wäsche macht wer?
Meine Oma.
Du bist ja gefühlt 17, von daher ist das jetzt noch in Ordnung. Du bist ja erst gefühlt.
Ich kann Wäsche waschen, ne? So ist es nicht. Ich weiß schon, so Kochbundwäsche und so. Ich weiß es schon, 30 Grad, 60 Grad, ich kann das schon.
Ja. Vollwaschmittel, wofür ist Vollwaschmittel?
Vollwaschmittel, ja. Wofür?
Für welche Art von Wäsche?
Wolle.
Nein.
Nein?
Nein.
Okay, Synthetik.
Nein, weiße Wäsche.
Weiße Wäsche.
Helle Wäsche, weiße Wäsche.
Okay.
Das braucht Vollwaschmittel.
Was ist Vollwaschmittel? Ist es das mit den Körnern? Oder ist es
ich glaube, mit Körner gibt es bunt und...
Okay,
und,
ja, ja, genau.
Und ohne, also das, ja. Körner haben da nichts
aber
zu sagen.
Wie sieht
aber Vollwaschmittel, frag mich nicht, das sieht weiß aus,
ja.
Wie aber auch anderes Waschpulver.
Also ist es das so?
Nein, ich glaube, Vollwaschmittel gibt es sowohl flüssig als auch als Pulver.
Okay, also dann das bin ich schon raus. Also ich kann...
Ich glaube, es geht um die Inhaltsstoffe,
okay.
Aber die kann ich dir auch nicht näher nehmen.
Ja,
okay. Aber Vollwaschmittel ist mal für weiß.
Okay.
Und
okay.
Das andere ist Buntwaschmittel oder Colorwaschmittel oder so.
Okay.
Das ist das Wichtigste.
Alles klar. Also scheiße, jetzt habe ich mich geoutet.
Nein,
ich bin eigentlich eine Vollwurst, Alter.
Nein, aber Toni, du wusstest aber immerhin schon, es gibt 30 Grad, es gibt 60 Grad.
Ja.
Das ist doch auch schon was.
Ja, ja. Also ich mache meistens die Wäsche an einfach und dann tue ich die alles in Trockner.
Oh.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, Trockner, das kann natürlich, ist dir schon mal was geschrumpft?
Ja, schon häufig, ja.
Okay. Ist das schlimm?
Nein, nein, nein.
Dann wirst du halt einfach ein bisschen kleiner noch.
Ja, oder ich hole das neu oder so. Dann.
Ja, yes, ja, das kann man machen.
Ja.
So spricht ein Superstar.
Nein, nein.
Nein, oder ich hole es neu.
Nein, also, oder halt, ich trage es dann nicht mehr.
Ja.
So halt. Also ich bin wirklich, was das angeht, voll Wurst.
Ja.
Ich dachte, ich werde nicht ertappt, aber du hast mich gnadenlos in die Falle laufen lassen auch.
Aber ist auch immer schön, oder?
Ja, ja, danke schön an der Stelle.
Aber zwischendurch bei diesen ganzen Speichelleckern um einen herum, wenn einer bei den Spiegel
einmal
vorhält.
Die Tatsache auch ins Auge sehen.
Also du hattest gerade suggeriert, genau das brauchst du auch,
ja,
um auf dem Boden zu bleiben.
Ja, das ist gut. Also, Leute, ich kann das nicht.
Also wenn du jetzt auf der Bühne bist, kannst du mal eine kleine Nummer machen eben über Waschmaschine.
Über Vollwaschmittel, ja, das mache ich.
Ich bin sehr gespannt, also, was dabei rauskommt. Aber es ist wirklich toll gewesen für dich auch diese Oma zu haben und diesen Opa zu haben. Was verbindet dich am allermeisten mit deinem Großvater? Hast du ja auch angedeutet, von dem sind auch so einige Schnacks gekommen.
Ja, ja, ja. Opa war, ich glaube, Opa hat in seinem ganzen Leben zu mir noch nie Nein gesagt. Das ist so. Egal, was ich wollte, der hat noch nie Nein gesagt.
Das ist auch normalerweise die Aufgabe von Großeltern, wenn sie allerdings, wie in deinem Fall, auch ein bisschen Erziehung mit übernehmen.
Sie werden ja irgendwann Mama, Papa.
Dann
so.
Ist ein Nein natürlich fast schon gesetzt.
Ja, aber das hat er nie gemacht. Er hat immer, Oma war hart, Oma war ist sehr streng.
Bad Cop, good cop, bad cop.
Ja, es ist diese, bei Oma war diese Tugenden. Komm pünktlich, sei höflich. Meine Mama war brasilianisch. Mach mal ein bisschen so, Samba.
Ja.
Und meine Oma war so deutsch, strikt.
Ja.
So, ne? Also es war dann häufig anders. Und was ich von meiner Mom bis heute habe, ist dieses, wenn ich mit meinen Jungs draußen bin oder so nach Hause kommen sollte früher, da bin ich einfach gegangen, wann ich wollte. Ich habe jedes Mal Ärger gekriegt von meiner Oma und mein Opa immer so, ach, lass den Jungen doch. Ach, lass den Jungen doch.
Ja.
Ach, lass den. Also mein Opa war, was das angeht, war schon... Er kocht auch alles zu Hause und wenn ich mir was so gewünscht habe, dann hat er das immer gemacht und so. Meine Oma ist auch wunderbar, ne? Also soll jetzt nicht so klingen, als wäre die jetzt nicht eine wunderschöne Frau, so. aber es war mit Opa teilweise ein bisschen einfacher. Und trotzdem, natürlich, als kleiner Junge, weiß ich nicht wieso, habe ich mich nie getraut, den irgendwas zu fragen. Obwohl der immer ja gesagt hat.
Ja.
Ich habe immer Oma gefragt, Oma, kannst du Opa fragen?
Und da wusstest
frag
du, dass
doch
sie
selber
eventuell mal nein sagt.
Ja, ja, frag den doch selber, ich traue mich nicht. Der sagt doch nicht nein.
Aber das ist doch das Tolle. Man spürt ja auch als Kind, wenn es auch nur im Unterbewusstsein ist, dass man eben auch eine starke Hand braucht. Kinder wollen auch, heißt es ja, geführt werden.
Jawohl.
Und dazu dient dann auch mal die etwas strengere Person, aber der vertraut man eben doch das Leben an.
Ja.
Verstehst du? Wenn einer dich durch irgendwelche schweren Krisen gemanagt hätte, hättest du damals gedacht, dass das schafft die Oma am besten.
Ja,
oder?
Also ich glaube, es war so eine Konglomeratsgeschichte aus allen dreien. Ne? Also
ja, super.
Dadurch, dass alle drei irgendwie so immer da waren, sich gut abgesprochen haben und dafür gesorgt haben, dass Schwierigkeiten nicht so schwierig waren, einfach, glaube ich, habe ich heute das Gefühl, dass ich das auch selber packen kann, weil ich von allen dreien die besten Sachen bekommen habe irgendwie.
Ja.
Mein Opa ist so richtiger Pottmensch halt einfach. Ne?
Ja,
hart arbeiten und du bringst dein Geld nach Hause so. Meine Oma ist gleichzeitig auch so herzlich und trotzdem aber auch so gezeigt, dass es auch auf Struktur und sowas ankommt. Und ab und zu ist auch ein Nein besser als 1000 Ja's und so.
Ja.
Und meine Mama hat mir gesagt, gezeigt, dass man einfach im Leben, egal wie schlecht es ist, ganz viel Spaß haben kann.
Kurze Frage. Also Oma und Opa sind nicht die Eltern deiner Mutter,
nee.
Aber auch nicht die Eltern deines leiblichen Vaters, den ja keiner kennt.
Ja.
Es sind die anderen Großeltern.
Ja,
von
genau.
Einem neuen Partner dann, von deiner
genau,
Mutter.
Genau, von dem ersten Mann meiner
Stimmt,
Mom.
Ja. Weil das klang alles so gar nicht brasilianisch.
So, ja,
und ich
so
denke gerade nur, Moment mal, hier Malochen
ja,
im
ja.
Pott und so typisch deutsch. Und
ja.
So. Ich denke, Moment mal, da ist ja gar nichts Brasilianisches dabei.
Ja.
Aha,
es ist,
angeheiratet.
Ich schwöre dir, wenn man mich kennenlernt, dann merkt man, ich bin ein Fabelwesen. Ich bin eigentlich ein Einhorn. So. Also das, was ich da erleben durfte und so, das geht eigentlich gar nicht.
Nein.
Es ist so, also das ist auch nicht traurig oder so. Ne? Es ist einfach auch irgendwie, in der Sache hatte ich einfach ganz viel Glück. So aufzuwachsen, wie ich aufgewachsen bin, mit der Geschichte, die ich habe, ist einfach Glück so. Auch meine Jungs, ich habe russische Freunde, albanische Freunde, deutsche Freunde, polnische Freunde, türkische Freunde, arabische Freunde. Also ich habe so ein Potpourri einfach. Ich kann aus so vielen Kulturen was erzählen, dann aus meiner eigenen Kultur.
Stimmt.
Also es ist so, ich habe einfach die besten Sachen von, also der Welt einfach gekriegt. So.
Ja, und von all den Menschen, die dich geprägt haben, erzählst du dann natürlich noch auf der Bühne,
ja.
Die dich zu dem Menschen gemacht haben, nach all dem, was du wirklich durchgemacht hast. Und du
ja.
hast ja auch gesagt, diese Euphorie, die du jetzt gerade erlebst und dieser erfüllte Traum, der schafft nicht, das wettzumachen, was du hinter dir hast.
Mhm.
Du hast gesagt, dreimal im Koma gewesen. Das klingt natürlich so einfach. Er ist aus dem Koma aufgewacht, es ist alles wieder gut.
Mhm.
Wie ist es, aus dem Koma aufzuwachen?
Also es war ja dann künstliches Koma dreimal.
Dreimal künstliches
ja.
Koma wegen Transplantation zum Beispiel.
Ja, also unter wegen Schmerzen oder wenn die Ärzte nicht mehr wussten, wie es weitergeht, was ich überhaupt habe. Ab und zu hatte ich das Gefühl, ich bin der beste Kranke der Welt. Egal wo ich war, die wussten nie, was ich habe.
Du bist zu schlau für
so,
die anderen.
Also es war schon okay so im Nachhinein, aber aufzuwachen ist dann immer komisch, weil du wirst ja mit Medikamenten vollgepumpt und so. Und dann kriegst du so leichte Entzugserscheinungen, wenn du wach bist.
Ja.
Kannst dann nicht mehr schlafen. Und weil du so übermüdet bist, dann gibt's so Halluzinationen und so. Dann fängt das halt an, dass man so, keine Ahnung. Ich habe dann mal gesehen, dass so Affen einfach in mein Zimmer kommen und mir Bananen klauen und so.
Mhm.
So, jetzt witzig. Das
ja.
ist auch witzig. Also guck mal, das ist auch wieder so. Wenn ich darüber erzähle, dann ist es okay, wenn man mit mir darüber lacht. Also
ja.
Es muss gar keiner sagen, oh. So, weil, oh, ist vorbei. So, ich will auch nicht, dass jemand, oh, macht. Charlie Chaplin hat mal gesagt, die tragischsten Dinge bereiten die größte Comedy.
Mhm.
Wenn man mit ein bisschen Abstand auf alles gucken kann, dann wird jede Tragödie zur Komödie. Man muss nur die richtige Brille finden.
Ja.
Und genau das ist mein Leben. Na klar war das traurig, aber es ist auch ein bisschen witzig. Und
ja,
wenn es witzig ist, dann darf man lachen. Man darf lachen, weil ich lache ja auch. Ich bin ja Comedian. Ich würde ja niemals mich auf die Bühne stellen und sagen, ich erzähle euch jetzt nur was Trauriges, damit keiner lacht. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn die Leute sich totlachen darüber, dass ich wegen einer Transplantation in Paris in die Ecke geschissen habe. Das ist voll okay. Da muss keiner Ohr machen.
Nein.
Und genauso ist es auch witzig, dass ich geträumt habe, dass so ein Buckliger in mein Zimmer kommt, seinen Finger nass macht, der mir in den Ohr steckt und wieder rausgeht. Nachdem ich
aus dem Ohr steckt,
ja,
hast du gesagt, ja.
Nachdem ich aus dem Koma erwacht bin, so. Es ist so, in dem Moment ist natürlich irgendwie, denkst du dir so, ah fuck, okay, was soll das? Aber umso weiter man davon weg ist und umso mehr man sich darüber, also es ist ja einfach abstrus, was ist das denn? Kommt ein Buckliger rein, so, das ist schon witzig. Und deshalb ist auch vollkommen okay, dass man darüber lacht, weil ich glaube, es gibt so viele Comedians auch, die sind blind, dann gibt es welche, die hören nicht. Ich habe einen guten Freund, der ist Comedian, der ist in so einem Wagen, weil er kleinwüchsig ist und so dadurch läuft. Und dann macht der Jokes, die sind richtig witzig. Und die Leute machen, oh.
Wie heißt der noch?
Erhan.
Erhan, okay, ja.
Die Leute machen, oh. Okay, und es ist also allerwenigst, der braucht kein oh. Wenn witzig ist, lacht. Ja. Wenn nicht witzig ist, lacht nicht. Ja. Dann arbeitet der daran. Aber ich glaube, das ist so das Wichtigste, was die Leute da draußen für sich mitnehmen können.
Hast du eine Erinnerung aus dem Koma?
Ja, ja.
Was weißt du da?
Als ich beim letzten Mal im Koma war, habe ich immer geträumt, dass ich sterbe im Traum. Mhm. Und wenn ich gestorben bin im Traum, hat ein neuer Traum angefangen, in dem ich wieder gestorben bin. Also es war nur endlos Aneinanderkettung von Träumen, in denen ich gestorben bin einfach.
War das jedes Mal so? Also
nee,
im
die
Koma,
ersten
nein.
Zwei Male kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. Beim letzten Mal war ich 18 und da, also 17, 18, da, das weiß ich noch. Weil es noch ein bisschen näher, also es ist ja vor 10 Jahren gewesen oder 11 Jahren.
Und ich weiß noch, ein Arzt hat mal auch zu dir gesagt, Prognose, du wirst nicht älter als 14 oder
ja, genau.
So wird
das. Ja.
Hast du diesen Arzt mal wieder getroffen?
Ja, ich treffe hier regelmäßig.
Also das sind die Ärzte, die dich immer begleiten.
Ja, ja, genau.
Also,
es ist schon okay. Also, das ist
war das für ihn letztendlich auch ein bisschen ein Wunder, dass diese Prognose glücklicherweise nicht eingetreten ist?
Also ich glaube, was es eigentlich war, war mir zu sagen, dass ich versuchen soll, so viel Leben in mein Leben zu stecken, wie es geht. Ich bin bis heute ein Fan davon, lieber die schmerzhafte Wahrheit als die schöne Lüge. Und wenn das die Prognose war und wenn es so aussah, dann ist es so. Und es ist ja auch nicht so, dass ich da daran zugrunde gegangen bin, sondern es hat mir erst neuen Lebensmut gegeben und mir gesagt, okay, niemand kann entscheiden. Ich entscheide.
Ja.
Und ich glaube, weil dieser Arzt wusste auch, wie mein Kopf funktioniert und wie ich programmiert bin, war es gar nicht schlecht, dass mir gesagt wurde.
Ja.
Also ich glaube, es wäre schlecht gewesen, wenn sie mir gesagt hätte, so, alles ist gut, du wirst 130, chill ein bisschen. Also damit kann ich halt nichts anfangen. Und deshalb glaube ich, war es für alle anderen da draußen klingt es halt sehr traurig und so, aber für mich und meiner Disposition in meinem Körper war es wahrscheinlich dann genau das Richtige.
Du kannst 100 werden jetzt?
Es gibt keine Langzeitprognosen.
Oder unwahrscheinlich?
Es gibt keine Langzeitprognosen. Man kann nicht sagen, wie alt man wird. Ich glaube, das weiß aber keiner. Und solange man da rausgeht und für sich selbst ein Abenteuer schafft und ein Wunder, wir alle schreiben ja ein Buch, eigentlich. Und am Ende des Tages willst du irgendwann dein Buch zuklappen und sagen, ey Dicker, was ich hier erreicht habe, das hat anderen geholfen, das hat irgendwie seine eigenen Fußspuren hinterlassen und ich habe genau alles gemacht, was ich jemals wollte. Und das ist eigentlich mein Ziel. Ich denke mir gar nicht, ja, okay, wie lange geht das, sondern ich gebe einfach Gas und gebe alles, was in mir steckt, damit ich irgendwann jeden Traum, jedes Ziel, was ich hatte, welchen ich hatte, in die Tat umsetzen kann. So.
Du trägst auf jeden Fall eine große Dankbarkeit in dir, was wir alle tun sollten.
Ja.
Aber wir nehmen viele Sachen als sehr selbstverständlich. Wer clever ist, der sieht auch die Freude in den schönen, in den kleinen Momenten.
Ja, voll.
Und entdeckt sie auch.
Ja.
So. Und ich habe auch so eine kleine Sammlung mit Glücksmomenten.
Ja.
Und die würde ich gerne noch etwas erweitern um einen kleinen Moment von dir.
Ja.
Also weißt du, da sind so Sachen drauf wie diese Kunde, bevor jemand dein Geschenk auspackt.
Ja,
weißt du, so
stark.
So Glück zu werden.
Ja.
Du bist ja auch Fußballfan, oder?
Ja.
Ich liebe es, wenn ich im Stadion bin und du gehst also die Ränge hoch, weißt du, durch die ganzen Betonhalle und so weiter. Und dann dieser allererste Blick aufs Grün, dieses perfekte Grün.
Ja.
Für mich absoluter Glücksmoment.
Ja, auch schön.
Weißt
du,
oder wenn die Scheibenwischer so im Takt sind mit der Musik plötzlich oder kurz mit dem Blinker vom Vordermann. Das ist ja nur für eine Sekunde. Diese mini kleinen Glücksmomente.
Ja.
Welchen kennst du?
Boah,
ich weiß, es ist nicht so einfach, sich dann
sehr
zu überlegen, aber ich bin sicher, gerade du hast so viele von diesen Glücksmomenten. Wenn das passiert, ich so, oh geil, oh schön. Und wir reden wirklich von diesen Mikromomenten, ne? Frisch bezogene Bettwäsche.
Mhm.
Mega, oder?
Ja, ja, okay.
Also so klein sind diese Momente. Aber vielleicht fällt dir was ein noch.
Also das bereitet mir am meisten Freude, wenn man Familie und Freunde sieht und die lächeln. Das finde ich am schönsten. Mhm. Gar nicht man selber so, also, sondern ich kann sehen, wie glücklich die sind.
Erzähl mir bitte noch mal kurz von Hassan, der wirklich dich dein Leben begleitet hat, der prägt dich, du erwähnst ihn im Programm. Wie oft guckt er sich die Show an?
Ach, der ist immer da fast. Also der ist.
Ja, man muss ja, irgendwann muss das ja mal langweilig werden. Also.
Nein, der ist auch einfach wie. Also ich bin so ein Künstler, ich mag einfach, wenn Leute um mich herum sind und ich mache Kunst. Also wenn ich zu Hause bin und ein Bild mal oder so, oder ich bin am Sprayen oder sowas, dann sollen alle da sein, die können PlayStation spielen und so.
Ja, Sprayen illegal oder legal?
Mittlerweile legal.
Okay.
So, auf vorgefertigten Leinwänden und so.
Aber du siehst, was sich alles schon ansammelt, ne? Yeah. Radkappen, Spray, was denn alles. Wir kriegen schon so einiges hier zusammen.
Ja, weißt? Hey, ich bin halt auch Straßenjunge. So. Man macht da solche Sachen. Ich war halt nicht Geocaching spielen. Das habe ich nie gemacht so. So, ja, und Hassan ist eigentlich. Und das ist auch unfassbar, den zu sehen, wenn der, also der, seine Augen glitzern mehr, als wird der selber da stehen. Der schießt 1000 Bilder, als wäre es seine eigene Hochzeit und so. Also es ist schon unglaublich, ne, wenn du so für ihn, also wir haben das gemeinsam gemacht, weil jede Geschichte, die ich erlebt habe, da, er ist halt Modus operandi, er war halt immer dabei. Er und mein anderer bester Maxi, die beiden waren bei allem dabei. Wenn ich zurück mich erinnern sollte an irgendwas, was ich ohne die gemacht habe, das geht gar nicht.
Ja. Kanntest du den schon im Kindergarten?
Nein, Hassan kenne ich seit ich der ersten Klasse, 5 war ich da. Ja. So, und seitdem sind wir irgendwie so ein Kopf und ein Arsch. Und jeden Quatsch, egal was, habe ich mit dem einfach erlebt. Ich habe gesehen, wie der verkackt und dann zurückkommt. Der hat gesehen, wie ich, wir waren einfach kleine Hallodri-Kinder. Irgendwann kam Maxi dazu und dann waren wir so die drei Musketiere und haben jeden Tag zusammen abgehangen. Also wenn die irgendwo sind, die gucken die Show und die weinen bis heute, wenn die das sehen. Weil die ja natürlich bei allem dabei waren.
Ja.
Und die haben so viele, die haben ja auch so viel Quatsch abgezogen. Das ist ja auch, ich kann ja auch einfach von denen erzählen. Mhm. Und dadurch, dass ich von denen erzähle, wird es so, als wäre es unser Ding.
Ja.
Und das ist so, glaube ich, das Allerschönste.
Es ist
so,
der ist ein bisschen älter als du, Hassan, oder?
Hassan ist ein bisschen älter, ja.
Ein bisschen älter.
Ja.
Und Hassan hat aber auch schon, weiß ich doch so aus dem Programm, hat auch schon unterschrieben für deine Mutter, ne?
Ja, ja, ja.
Also
ja,
macht Hassan.
Ja, ja. Hassan hat, wir haben so viel Quatsch zusammen gemacht, das darf ich gar nicht hier erzählen alles.
Doch, darfst du.
Das ist so.
Wir sind hier unter uns.
Keine Ahnung, der hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, Toni, ich war jetzt 6 Monate nicht in der Schule. Okay, warum? Ja, ich habe eine neue Freundin, alles klar, was soll ich machen? Kannst du Zeugnis fälschen für mich? Ich so, ja, ich kenne da einen. Und dann habe ich für den Zeugnis gefälscht, hat er seine Mutter gezeigt dann und so. Es waren also, wir haben so viel, ich war mal mit dem beim Elternsprechtag und habe gesagt, ich bin sein Bruder. Also, weil, und Elternteil sollte dabei sein, aber wir haben gesagt, die Wechselschicht, ich bin da, ältere Bruder, ich bin ja nicht älter oder so. Ich erzähle so, und ich kann nur Türkisch.
Ja.
Und dann hat der halt so, wir haben halt so getan, weißt du, er hat dann halt übersetzt, was die gesagt hat. Ich kann ja gar kein Türkisch. Ich kann so die Floskeln und so, aber ich stand dann einfach so, ich so, okay, okay, okay. Wir haben so viel Scheiße zusammen gemacht. Der ist einfach Familie. Meine Oma kennt den, mein Mom. Es sind auch seine Oma und Opa, seine Mama. Seine Mama war meine Mama. So, es war bei Maxi genauso. Ich glaube, wir waren immer irgendwie zusammen auf der Veranda und haben dann irgendwann, Maxi ist halt deutsch. Und das war so ganz anders als bei uns. So, weißt du, das war so, die haben halt Doppelkopf gespielt und so. Ich kenne das gar nicht. Ich bin dann da und die spielen so abends, Sonntag so, haben so Familienzeit und so. Es war crazy. Und dann bist du auch so einfach da, so als kleiner Junge spielst du mit der Mutter Doppelkopf und so. Das ist halt crazy. Aber so. So bin ich groß geworden.
Okay, und Hassan hat für dich hier Mutti-Zettel ausgefüllt, als du in eine Disco wolltest.
Ja, ja.
Oder ein Club oder
ja,
wie
ja.
auch immer das hieß da.
Ja, ja.
Wo war das hier? Wie hieß euer Ding noch in Duisburg?
Delta.
Das Delta.
Ja.
Dieses große, was ist das?
Es
diese
war so ein
Zeltlandschaft.
Zelt, ja. Ja, ja, genau.
So Großraum-Diskothek.
Ja, ja, voll.
In 3 Zelten oder so.
Ja,
das Duisburg-Delta.
Genau. Ja, kannst du das, oder?
Ich habe davon mal gehört.
Ja, ja. Es war, glaube ich, die größte Europas. Da okay. waren auch so, da waren auch krasse Leute so. Fat Man Scoop und so. Kennst du Fatman Scoop?
Kenn ich ja, nicht.
Scheiß drauf.
Wer ist das?
Es ist so ein,
also es klingt wie ein cooler
ist,
Musiker.
Ja, es ist so ein Hip-Hopper.
Ja, ja. Also Fatman Scoop.
Ja, er macht so. Also egal, das jetzt zu erklären, dauert auch mit dem Rahmen sprechen.
Oh nein, komm, versuch's. Tu so, als wäre ich ein 5-Jähriger. Klär's mir, als wäre ich ein 5-Jähriger.
Kennst du DJ Khaled?
Nein.
Okay, kennst du...
Ich kenn DJ Bobo.
Ja, der war auch da.
Wirklich?
Ja, ja, der war auch mal dort, DJ Bobo. Da fragt sich auch jeder, wie das geklappt hat, oder? Hip it, wicked, everybody wicked. Was ist das denn? DJ Bobo ist einfach ein Schweizer Ascher.
Ja, aber hat er ein paar schöne Nummern trotzdem geschrieben, so, also so ja, popmäßig so.
DJ Bobo?
Ja.
Ja, da bin ich voll raus.
Na, natürlich bist du da raus.
DJ Bobo ist so gar nicht mein Ding.
Na, ist also, mir schon klar.
Gar nicht. Es wäre so, als würdest du sagen, Helene Fischer, da würde ich auch sagen, boah, na? Noch, ich kenne gar kein Lied.
Ich sag dir, und bis Helene sich meldet, also, und dich fragt, ob du mit ihr für ihre Show ein Duett machst. Das haben schon ganz andere gemacht. Und dann wirst nämlich du, Tony, wirst nämlich weich.
Niemals im Leben.
Ich sag's
dir. Das ist gar nicht mein Ding.
Ey, hier, selbst die andere Rapperin, die doch auch bei Deutschland sucht den Superstar, war die nicht auch in der Jury? Hier, du weißt, wen ich meine.
Shirin.
Selbst die hat ein Duett gemacht mit Helene Fischer.
Die finde ich ja auch nicht gut.
Aber die hat doch Street Credibility oder nicht mehr?
Nein, die hat noch nie Street Credibility. Aber ist okay. Aber schön, dass du versuchst.
Ich dachte.
Nein. Sie ist auch meilenweit weg von Street.
Weil sie Operngesang studiert hat.
Nein, das hat nichts mit Operngesang und so zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass dieser. Nein, das hat gar nichts. Cool Savage. Kennst du Cool Savage?
Cool Savage kenne ich. Ja.
Er hat Street Credibility.
Okay.
Sido. Sido kennt jeder.
Ja.
Er hat Street. Er ist Street.
Ja, klar, hat der Street Credibility.
Und es hat nichts mit seinen Texten zu tun. Also, es geht gar nicht so um die Texte. Ich glaube, das ist so...
Es geht um die geklauten Radkappen bei Sido.
Nein, es geht auch nicht darum. Es geht einfach um die Attitüde. So. Weißt du? Das ist schwer zu erklären.
Ja.
Das ist so... Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Ja. Vincent Weiss, der hat keine Street Credibility. Selbst wenn der rappen würde, dann wäre der könnte... Das geht nicht. Das ist aber nicht despektierlich gemeint.
Überhaupt
oder so,
nicht. Ne? Also der will ja auch gar nicht rappen.
Genau, ich versuche es nur irgendwie.
Na, jeder hat sein
zu erklären,
Ding. Es gibt
so,
in jedem Bereich gibt es gute und schlechte Sachen. Also auf jeden Fall.
So, das ist so.
Es gibt auch guten Schlager.
Nee. Alter.
Da war ich gespannt auf deine Antwort jetzt.
Nee. Es gibt keinen guten Schlager.
Ja.
Also ich verstehe, wieso Leute das hören. Meine Oma hört das ja auch und so, Wolfgang Petri und so, das ist ihr Held. So, ne? Ich verstehe, warum man das hört und warum man das cool findet und so.
Giovanni Zarella Show hast du garantiert mit deinen Großeltern geschaut.
Nein. Also das kriege auch ich nicht dann hin. So. Also es ist not my kind of party.
No, of course not. Okay. It's not your cup of tea.
No. I'm not from there, you know.
Ich habe ja erst mit der letzten Staffel Let's Dance begonnen. Ne? Ich habe bisher nur die 18. gesehen und ich lieb's.
Meine nicht?
Und weißt du, was ich heute Abend mache? Wir fangen an, die 17., wo du dabei bist, von Anfang bis Ende zu schauen.
Schaut euch das an.
Witzigerweise weiß ich auch nicht, wer gewonnen hat, aber wenn ich die Namen sehe, dann... Aber das ist ja auch egal, darum geht's jetzt auch gar nicht, wer gewonnen hat am Ende. Aber das war schon krass. Warst du... Du bist immer Sportler gewesen. Das heißt, du warst ausreichend trainiert, um quasi diese Ochsentour durchzumachen. Ja. Denn das ist richtig anstrengend.
Das ist das Härteste, was man im Leben machen kann. Also Marathonlaufen dagegen ist ein Witz. Also ich bin vor Halbmarathon gelaufen, das war ein Witz. Ja. Das war hart, sein Vater. Also es war richtig hart. Aber es hat auch so viel Spaß gemacht.
Und zwar durchgehend?
Ja.
Von Anfang bis Ende?
Ja, es hat nur Spaß gemacht.
Hast du keinen Hänger gehabt?
Ich musste aufhören, weil ich abgenommen habe zu schnell, zu viel Kilo. Ich habe 10 Kilo abgenommen und durch die Infusion, anders als bei den anderen, die können ja einfach essen irgendwann und dann haben die wieder genug Gewicht. Aber bei mir funktioniert zunehmend nicht so schnell.
Ja.
Deshalb habe ich in der Phase zu schnell abgenommen, hatte keine Kraft mehr und musste aufhören, weil ich sonst wahrscheinlich, also ich glaube, ich hätte gewonnen, aber dann hätte ich den Pokal nicht mehr heben können. Und dann wäre es für die anderen Begleitsymptome wäre scheiße gewesen. Und dann wäre ich wahrscheinlich wieder Intensivstation und so. Und dann mussten wir quasi aufhören.
Aber du bist auch so ein Publikumsliebling geworden in der Staffel. Das habe ich ja schon mitbekommen. Und damit war ja auch großes Ziel auf jeden Fall auch.
Es war. Ich hätte gern weiter getanzt, einfach mit meiner Partnerin Anastasia.
Ey, soll ich dir was sagen? Das ist meine Lieblingstrainerin.
Ja, sie ist die Beste.
Ich liebe Anastasia.
Anastasia ist die Allerbeste.
Die ist so witzig.
Ja, sie ist
und so herzlich, oder? Deswegen bin ich so gespannt. Deswegen gucke ich mir die Staffel an, weil ich habe gesehen, dass du mit Anastasia, damals hieß sie noch Stan, mittlerweile heißt sie Marushta.
Ja, geheiratet, da waren wir auf Hochzeit auch.
Echt?
Ja, ich war in Rumänien auf Hochzeit, Moldawien auf Hochzeit.
Moldawien, genau.
Ja, haben die geheiratet, die zwei Rabauken.
Okay.
Und ich war...
Und wie war der Hochzeitstanz? Spektakulär?
Ja, wenn du so Tänzer bist, dann tanzen die nicht so. Also, ich glaube, man muss nicht immer quasi die Eier auf den Tisch legen, weil das alle wissen so. Weißt du, was ich meine? Sie haben natürlich dann so eine kleine Kür getanzt, die sie immer tanzen so, für alle Gäste. Aber es war eigentlich, generell war es einfach cool, weil da waren alle Tänzer Und dann hat man einfach die ganze Zeit getanzt. Also ich habe so viel getrunken und ich war gar nicht besoffen, weil alles ausgeschwitzt hast direkt und sowas.
Also du kannst trinken.
Ja,
du
ja.
kannst ja auch theoretisch alles essen.
Ja,
der
genau.
Körper nimmt nur die Nährstoffe nicht
genau.
auf. Und, auch
ja.
nicht die schädlichen? Also wie ist das mit Pommes?
Und ja, dieses alles, was, guck mal, Fett und sowas wird ja über Leber aufgenommen.
Okay.
Also da, und Alkohol ja auch.
Also, richtig, das ist schlecht, ja. das bleibt genau. schlecht.
Schlecht genau. ist schlecht.
So. Nur eben die guten Sachen werden
die
nicht aufgenommen.
Die guten Sachen werden halt nicht aufgenommen.
Bei dir.
Mhm. Ja, aber... Ja, Anastasia ist bis heute meine beste Freundin einfach. Immer wenn ich Zeit habe, versuche ich sie zu sehen. Sie versucht dann, wenn sie tanzt, dann versuche ich da zu sein. Wenigstens zu den wichtigen Sachen. Also wenn sie so dritte Runde ist, dann weiß sie, ich gucke vom Weiten. Aber wenn sie irgendwie Finale steht oder sowas, dann bin ich da. Und dann ist auch, reicht mir auch, ich gehe gucken und dann haue ich wieder ab.
Ja.
So, sie soll wissen, dass sie vom Weiten immer einen ganz großen Fan hat.
Zum Schluss eine kurze Autovervollständigung noch.
Okay.
Vervollständige diese folgenden Sätze.
Ja.
Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt,
ja.
dann...
Lass ich den durch.
Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Nur ein Sound, also so ein Geräusch, nur so ein Düt oder auch so ein kurze Adlib?
Kann alles sein. Was auch immer du als Geräusch definierst.
Cash rules everything around me.
Aus welchem Song ist das?
Pound Cake von Drake.
Okay.
Sagt dir wahrscheinlich gar nichts, ne?
Ich kenne Drake natürlich.
Ja, da aber sind wir Song, doch.
Na ja,
ja,
ich,
ja.
Wer kennt Drake
ja.
nicht? Aber ich kenne den Song jetzt nicht.
Ja,
also nicht. Okay.
Drake und Jay-Z.
Und diese Zeile,
ja.
warum ist die besonders?
Das ist das Erste, was mir jetzt eingefallen ist.
Okay.
Es war jetzt, ich habe gar nicht so lange, nein, Mann, Hell and Back, das. Hell and Back ist das, ja.
Okay.
Nehmen wir das, Kid Ink Hell and Back.
Aber was ist das Geräusch? Also wie klingt es?
Er singt es. Boah, so ein Geräusch ist auch schwer. Also was... Keine Ahnung, wir machen ein Geräusch, okay?
Ja.
Nehmen das. Du, du. Einfach das. Es klingt wie eine Booth. Deshalb finde ich ganz gut. Du, du. Ja.
Du, du.
Es ist DMX. Du, du.
Sehr schön. So, das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Selfmade über meinen Augenbrauen.
Selfmade?
Ja, ich wollte es mal hier auf der Stirn Selfmade schreiben lassen.
Auf die Stirn?
Ja, ja.
Aber was hat dich davon abgehalten?
Gesichtstattoo einfach. Und dann bin ich halt, dann ist das passiert und jetzt habe ich nicht so Lust. Sonst wäre ich, glaube ich, Tätowierer geworden. Dann wäre eh scheißegal gewesen.
Oder?
Ja.
So. Mein geheimes Talent, das kaum jemand kennt, ist...
Boah, vergessen.
Also du kannst gut vergessen. Ja,
ja.
Ist doch schön.
Darin bin ich der Beste.
Was ich wirklich mag, auch wenn ich weiß, dass es mir eigentlich peinlich sein müsste.
Was ich wirklich mag?
Ja, auch wenn es mir peinlich sein müsste, ist.
Ich weiß nicht, ob ich dazu sagen darf.
Du.
Ältere Frauen.
Ich zitiere deinen Großvater.
Auch eine schrumpelige Chili ist scharf.
Also verstehst du?
Das ist mein Guilty Pleasure.
Aber ist doch okay. Ich weiß noch, aber bei Harry Styles ist es nicht anders. Der mag auch ältere Frauen sehr, sehr gerne. Ja. Was ist mit Dating-Apps eigentlich? Hast du probiert mal eine?
Nein, ich noch nie. Ich habe einmal kurz versucht, mich anzumelden.
Ja?
Auf Tinder, da musste ich mich verifizieren.
Ja?
Toni Bauer mit meinem Gesicht, wurde ich gesperrt. Nie wieder versucht. Nie wieder versucht. Die dachten, ich lüge.
Oder muss man Ausweis zeigen?
Nein,
dann
nein.
Das nicht.
Nein. Die dachten, ich lüge, haben nämlich gesperrt. Nie, benutze ich nicht.
Ja, also ich kam jetzt auch nur drauf, weil du ja seit einiger Zeit Single bist. Du erzählst ja auch davon, nachdem 9 Jahre lang du mit deiner Freundin damals zusammen warst und jetzt bist du aktuell Single.
Ja.
Und wenn man so bekannt ist, wenn man so geliebt ist, kann man ja auch nicht mehr jedem trauen. Das ist ja die Kacke.
Ja, ja.
Verstehst du?
Ist schon schwierig, ja.
Plötzlich kommen Leute und sagen, ja, wir kennen uns doch von damals.
Ja.
Kennst du das?
Ja,
hast du das auch schon?
Klar.
Geht es so weit?
Ja, ja. Es ist, man, es
was ist das Absurdeste, was du gehört hast, was jemand angeblich mit dir erlebt hat schon?
Mit mir erlebt hat?
Ja.
Dass ich im Kindergarten mit jemandem war, aber ich war nie im Kindergarten. Das ist so.
Okay.
Ja, ja.
Hast du es ihm gesagt?
Nein, ich habe einfach gelacht so. So, ja, ja, war coole Zeit und so.
Also
ich habe einfach so getan,
Zeit.
Ja. Als würde ich das wissen. Das war voll gut.
Okay. Ja. Und jetzt beim Daten ist es natürlich auch irgendwie total nervig.
Ich habe auch keine, da muss man auch ehrlich sein, ne? Ich habe auch gar keine Zeit, so jemanden richtig kennenzulernen. Also da muss man ein bisschen was opfern und Kompromisse eingehen. Und ich bin gerade in so einer Phase in meinem Leben, da würde ich jetzt nicht so gern meine Zeit opfern für eines Tages.
Ja, das ist verständlich. Und mein letzter überflüssiger Online-Kauf war?
Mein letzter überflüssiger, es waren so komische Duftgeschichten für mein Auto. Die habe ich bis heute nicht da dran.
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht mehr, wo die sind. Ich habe einmal bestellt. War völliger Quatsch.
Sehr schön. So, und dann noch eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast? Screenshots zählen nicht.
Okay, das letzte Foto, was ich mit meinem...
Du kannst auch gucken. Ich weiß nicht, ob du es dabei hast.
Okay, ja.
Du hast dabei.
Okay.
Das wäre ein Wunder, wenn du es nicht dabei hättest.
Ich gucke,
also.
Ja, warte. Warte. Fotos. Das letzte Foto. Boah.
Ja, Toni guckt gerade hochkonzentriert alles durch. Ein kleines Lächeln auf seinen Lippen. Er überlegt gerade, okay, kann ich das wirklich erzählen?
Das letzte Foto war ich nach dem Zähneputzen. Und ich hab's Lars geschickt, meinem Tourbegleiter und meinem sehr guten Freund und Fotograf.
Ja.
Man sieht mich da mit meinen Locken und so.
Ah.
Also so.
Ah, du hast krasse Locken um
ja,
den
ja.
Kopf. Stimmt,
also,
und Kussmund.
Ja, ja, mit dem Kussmund.
Ja.
Das ist das Letzte, das ist, was ich geschossen habe.
Stimmt,
ja.
Voll die wilde Frisur,
ja,
voll
ja.
Die Locken oben auf dem Kopf.
Ja.
Ansonsten sind sie ja gern unter der Mütze.
Ja, ich trage gern Kopfbedeckung.
Ne?
Ja.
Jetzt gerade auch.
Ja.
Und der letzte Song, den ich auf meinem Smartphone gehört habe.
Der letzte Song, den ich, kann ich auch gucken?
Ja, klar, okay. Kannst du gucken.
Das letzte, also, was habe ich denn gehört?
Open the playlist.
Warte, ich habe als letztes gehört, nach dem Solo, wir haben jetzt Solo-Aufzeichnungen gehabt, haben wir zusammen alle gemeinsam in Backstage Young, Wild and Free von Snoop Dogg gehört.
Okay.
Ja.
Toni, du bist auf Tour?
Bin auf Tour, ja.
Als Fallschirmspringer?
Yes, sir.
So heißt die Tour und dieser Name Fallschirmspringer
ja.
Erinnert natürlich an den Rucksack, den du große Teile deines Lebens mit dir herumgetragen hast.
Mhm.
Aber es ist eine Hommage an einen deiner Ärzte.
Genau, an meinem Chirurgen.
Ja.
Der, als ich 8 war, haben wir vorhin schon drüber geredet, der Port, beziehungsweise der Broviak war erst im Hals, mein Schlauch war erst im Hals und dann wurde er in die Brust implantiert. Und ich kam aus dem OP und meine Mama war da und ich habe gesagt, Mama, jetzt bin ich ein richtiger Junge, jetzt kann ich wieder alles machen. Und dann hat der Chirurg das gehört, kam rein und hat sich auf mein Bett gesetzt und hat zu mir gesagt, Toni, mit dem Schlauch bist du jetzt ein Fallschirmspringer. Du musst sehr gut darauf aufpassen, das ist das Wichtigste, was du hast. Und ist gegangen und hat mir eigentlich mit 8 Jahren erklärt, dass ich anders bin als die anderen und dass ich eigentlich mein Allerbestes geben soll, damit mein Leben schön wird. Und er hat so mein Leben geändert. Und dann habe ich gedacht, ich nenne es um Fallschirmspringer. Vielleicht sieht der es irgendwann und weiß, dass er mein Leben geändert hat.
Ja.
Und ich dachte, ich nenne es so, weil vielleicht ist im Publikum auch jemand, der so ist wie ich. Und dann kann ich sein Leben auch ändern.
Du hattest aber auch den Rucksack schon damals.
Ja, genau.
Okay, also das gehörte mit dazu.
Ja.
Und wo war der Arzt? In welcher Stadt?
In Mannheim.
Und du bist nie wieder hingegangen oder
nie
hast
wieder,
mal
nee.
Kurz durchgeklingelt
nee,
und gesagt, ich lade sie ein nach Mannheim zur Tour.
Nee.
Weißt du noch, wer er heißt oder ist er im Ruhestand
leider
mittlerweile?
Nicht. Das ist
ach,
ja,
wirklich? Ach,
nein,
du weißt
das so, ich weiß gar nicht mehr.
Verstehe.
Meine Mama, wenn die richtig nachdenkt, würde es wahrscheinlich noch irgendwie zusammenkriegen, aber ich weiß gar nicht mehr.
Ja.
Ich glaube, er hieß Dr. Wenger. Ich meine so, ja.
Okay. Toni, danke dir für
Vielen
die Begegnung.
Dank. Danke, danke.
Es war ein großer Spaß und auch ein Privileg, dass wir einfach reinschauen dürfen in dein Universum und in deinen Lebensweg, der auch so viele andere inspiriert oder auch ihnen hilft und natürlich auch zum Lachen bringt. Nicht der Weg an sich, aber das, was du daraus gemacht hast.
Ja.
Herzlichen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Toi, toi, toi.
Danke.
Bleib weiter so gesund und fit.
Toi, toi, toi.
Und wir wissen ja sowieso, dass du dich noch in 30 Jahren oben auf dem Comedy-Olymp siehst. Von daher,
hoffentlich.
Wir machen uns keine Sorgen.
Dankeschön.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
In ganz Deutschland herrscht Landarztknappheit. Warum eigentlich? Auf dem Dorf ist es doch gar nicht so schlecht. Das denkt man jedenfalls, wenn man den neuen Podcast von SWR Kultur hört. Der Landarzt vom Murgtal. Er spielt in Kloster Reichenbach, einem kleinen Ort im schwäbischen Teil des Murgtals. Hier hat der junge Landarzt Hans-Jörg Scheible seine Praxis. Der Podcast folgt seinem Tagesablauf und lässt die vielen, vielen Patienten zu Wort kommen, die er täglich sieht. Der Landarzt vom Murgtal erzählt ihre Lebensgeschichten. Geschichten von Liebe und Vertrauen, von Verzweiflung und Hoffnung, von Scheitern und Erfolg. in 10 Episoden. Der Landarzt vom Murgtal. Geschichten aus der Landarztpraxis in einem schwäbischen Dorf, das überall in Deutschland liegen könnte. Ab dem 23. Oktober in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, der Arzt ist die beste Medizin.